Hey, was tun Sie denn da oben auf diesem Baum? Hey, gehen Sie mal hier runter.
Ich bin wütend. Ich bin wütend auf dem Baum.
Wieso sind Sie?
Ich bin wütend auf dem Baum.
Nein.
Doch, wer sind Sie überhaupt? Was maßen Sie sich an, hier heraufzuschreien in mein Bauernhaus hinein?
Ich bin Richard Wilhelm, der Erste, kurz RWE. Und ich bitte Sie, von diesem Baum jetzt sofort herunterzusteigen.
Ja, Moment mal, das heißt, Sie sind derjenige, der hier mein Baumhaus abreißen will?
Ja, abreißen ist ein sehr hartes Wort.
Ich hau Ihnen gleich in Ihr Fressbrett hinein.
Sie gehen jetzt erstmal hier runter.
Ich bin wütend auf Sie und Sie kommen her und wollen mir jetzt...
Sie kommen jetzt erstmal runter und nehmen auch gleich dieses Kästchen mit runter.
Das ist mein Hund.
Nein, ich meine das, wo aus dem Geräusche kommen.
Haben Sie jetzt Wuffi gerade... Ach so, Sie meinen mein Urwaldradio?
Ja, genau.
Zum Selbstaufkurbeln?
Genau. Das nehmen Sie sofort
ein
hier mit.
Ein Wunder,
das hat hier nichts zu suchen.
Doch, das brauche ich noch.
In unserem Wald.
In unserem schönen Wald.
Ich brauche das. Wofür?
Ich will auch kulturell mich fortbilden, während ich hier friedlichen Protest mache.
Ja, das hätten Sie sich vorher überlegen müssen, bevor Sie auf diesen Baum gekraxelt sind.
Jetzt komme ich aber auch nicht mehr runter, muss ich zugeben. Aber wenigstens habe ich geistige Nahrung in Form dieses wunderschönen Urwaldradios.
Ja, und was läuft?
Jetzt kommt gleich meine die Sendung für die Verlorenen, für die Heimatschützer, die Naturschützer. Eine grüne Sendung.
Welche Sendung denn?
Ohne CO2-Fußabdruck, ganz freundlich gemacht. Eisenbart und Meisendraht heißt sie, das Magazin für die ökologische Eigenart. Und ich kurbel mal an meinem Urwaldradio. Moment, wo ist der Einschalter?
Also jetzt machen Sie es doch an.
Ich
möchte doch gern hören, was das ist.
Ich muss erst kurbeln. Gleich geht's los. Und...
Eisenbart und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Chopin wölkt sich in die Sendung hinein.
Hören Sie, wie schön dieser Chopin da hineindudelt in unsere schöne kleine Sendung.
Urban für die Seele.
Ja, so schön.
Wie Wolken schwebt man dahin. Und das leitet uns übrigens, wir haben ganz vergessen unsere Sendung. Hier ist natürlich Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart.
Richtig,
auf Radio Z.
Sie haben es wieder geschafft, den Sendungstitel fehlerfrei hinzubekommen. Das freut mich sehr. Mir gegenüber sitzt Frau Doktor, mittlerweile Magdalena Meisendraht, Philologin, Radiofrau und so, ich sag mal, das Mädchen fürs Grobe auch. Also sie kann auch mal zulangen, wenn man hier zum Beispiel, wir haben hier ein großes Bett hineingehievt in das Studio, in dem wir jetzt beide drin sitzen. Und ich habe gedacht, ich muss die ganze Arbeit alleine machen. Aber nein, die Frau Dr. Meisendraht ist offenbar eine Frau von Welt. Und auch von
Format.
Von Mucki.
Von Muckis, ja. Ich, ja.
Ich wusste das nicht, das hat mich selber
an. Ja, ich habe eine Mitgliedschaft beim MC Fit.
Ja. Gibt aber auch noch andere.
Ja, man schreibt es auch mit Z.
Ja.
Also MC
ja.
Fit schreibt man mit Z.
Das ist dieser YouTube-Kasper, der seine lustigen Lieder macht.
Ja, MC nein.
Fitty.
Ja, MZ Fitty.
Genau,
MZ Fitty. Der Mann hat eine Lagerhalle angemietet, in die er allerlei Gerätschaften hineingestemmt hat.
Oh, das ist ja schön.
Zum Beispiel einen Gabelstapler, eine Presse, eine Druckpresse von 1850
ja.
mit Lettern, mit
echte Lettern.
Mit ja. echten ja. Lettern. Die sind aus Blei.
Und das macht er nebenberuflich, neben dem Hip-Hop.
Neben dem Hip-Hop. Er hat gesagt, die Lauch-Culture allein ist nicht genug. Er braucht einen Ausgleich und ist jetzt eben Maschinensammler und er stellt gegen einen geringen monatlichen Obolus,
ja.
stellt er quasi die Mitgliedschaft zur Verfügung und dann kann man diese Geräte zum Beispiel hochheben. Und das ertüchtigt schön. Natürlich körperlich. Ja, und so eine Presse aus dem 1850, die wiegt so ungefähr 70 bis 700 Tonnen und dementsprechend kann man dann Muskelaufbau betreiben.
Toll.
Als Ergänzung empfehle ich dann immer gern noch einen Shake, einen Eiweiß-Cocktail, den viele machen den viele.
Diese Sendung fängt schon wieder genau so an, wie ich es gerne habe. Ich versuche hier das Thema schon mal auf den Punkt zu bekommen mit dem Bett. Ich habe extra ein Bett von zu Hause mitgenommen, damit wir gleich über das Thema reden können, über das wir heute gerne reden können wollen. Und Sie fahren mir einfach in die Parade mit Ihren dahergelaufenen Zottel-Heinis, die Hip-Hop glauben machen zu müssen. Meine lieben Damen und Herren, hier an Mikrofon und Technik. Ich habe jetzt die Technik wieder übernommen. Ich glaube, es funktioniert bisher ganz gut. Ich bin froh, dass ich diesen Chopin noch gefunden habe. Ich hätte ihn fast vergessen,
ja.
weil Sie sich nicht auf die Sendung vorbereitet haben und ich musste Ihnen vorher alles nochmal erklären.
Ach,
aber jetzt sind wir ja da und jetzt kommen wir auch gleich vom Organisatorischen, also das Thema heute. Mensch, das ist heute alles wieder so durcheinander. Wahrscheinlich, weil ich zu wenig geschlafen habe.
Ja, Sie wirken
ich war
etwas,
die ganze Nacht unterwegs
Sie
auf
wirken,
der Achse und
ja,
habe mich umgeguckt.
Unausgeglichen.
Ich habe neue Texte gesucht, ich habe Leute angesprochen auf der Straße. Werter Herr, haben Sie vielleicht einen Text oder zwei oder kennen Sie jemanden, der einen Text hat? Dann wurde ich zusammengeschlagen, bin also letztendlich...
Ein blaues Auge.
Ja, aber jetzt kommen wir von dem Organisatorischen. Also heute geht es um das Thema Bett. Es geht nicht um Hip-Hop, nicht schon wieder um diesen unsäglichen Hip-Hop, wie letztes Mal schon und vorletztes Mal.
Ja.
Sondern es geht um das Bett.
Okay, Herr Eisenbart, man merkt, Sie sind etwas unausgeglichen. Das kann natürlich daran liegen, dass Sie die falsche Matratze haben, wo wir schon mal beim Thema Bett sind. Viele wissen ja nicht, dass man eine Matratze auch gelegentlich wenden muss. Vielleicht liegt es daran, dass Sie die Matratze nicht oft genug wenden. Zum Beispiel sollte man einmal im Monat die Matratze auf links drehen und dann wieder auf rechts im Monat. Monat später und dann hat man ein Tauschsystem, das hat sich aus dem Ersten Weltkrieg abgeleitet, als man gemerkt hat, die Truppen erschöpfen sehr schnell, wenn sie nicht oft genug rotiert werden und dann hat man gesagt, die Truppen kann man nicht rotieren, also rotieren wir die Matratzen einfach und man hat gemerkt, das führt zu einem ausgeglicheneren Wohlbefinden. Haben Sie Ihre Matratze, wenden Sie die oft genug?
Ich wende die jetzt gleich und zwar während des ersten Textes, er kommt von Theobald Fuchs und er erklärt uns, was so ein Bett eigentlich ist und was es vermag uns zu geben. Bitteschön.
Die Geschichte des Bettes. Der breiten Öffentlichkeit ist nur spärlich bekannt, wie es dazu kam, dass wir uns heutzutage während eines Großteils unserer Lebenszeit in gemütlichen, warmen Betten wälzen können. Denn bis weit in die Neuzeit verbrachte manch ein Mensch die Nacht auf einem Ast sitzend oder quer über den Rücken eines Rindes hängend. Einige schliefen auch in Wasserbottichen, wovon man sich als Zusatznutzen eine verbesserte Körperhygiene versprach. Häufig kam es zu Unfällen, So mancher Schläfer erwachte als Eisblock, wenn ihn der Wintereinbruch überraschte. Zahllose Bauern schreckten meilenweit von ihrem Zuhause entfernt aus dem Schlaf, wenn nachts die Kühe durchgegangen waren. Und zwar nicht orientierungslos, jedoch mit schmerzenden Füßen und steifem Rücken erwachte jeden Morgen die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung, die nämlich die ganze Nacht im Stehen verbracht hatte. Dann, im Jahre 1825, erfand der Amerikaner Jonathan Bartholomew Bett das Bett. Ein Missgeschick war es, das ihn inspiriert hatte. Er war während des Besuchs in einem Beerdigungsinstitut unglücklich gestolpert und in einen Sarg gestürzt. Als er sich vom ersten Schreck erholt hatte, bemerkte er, während er ein Knäuel alter Lumpen unter dem Kopf auf den Sägespänen lag, dass er sich ausgesprochen wohl fühlte. Als er aus dem absolut beschwerdefreien Nickerchen, in das er augenblicklich versank, wieder erwacht war, steigerte er sich in einen dreitägigen Schaffensrausch hinein. Noch vor Ort baute er den Sarg um, indem er dessen Seitenwände kürzte und die Sägespäne mit einem Tuch abdeckte. Erst nach etlichen Fehlversuchen gelang es Bett, schließlich auch das Problem mit dem Sargdeckel zu lösen, indem er ihn einfach auf den Dachboden schleppte und so das erste Bett der Welt schuf. In der Alltagssprache bürgerte sich für das Schlafmöbel schnell der Name seines Erfinders ein und nur selten benutzt heute jemand noch den ursprünglichen Handelsnamen John Betts Sleeping Platform. John Betts ärgster Rivale war Thomas Alpha Writing Housely. Writing Housely hatte mehrere kostspielige Patente auf ein Schlafgeschirr angemeldet. Die verschiedenen Ausführungen der Erfindung hatten alle gemeinsam, dass der Schläfer mit Riemen und Gurten an einen freistehenden Baum oder einen speziellen Pfosten im Schlafzimmer geschnallt wurde. Als Writing Housely von Betts Konstruktion erfuhr, startete er unverzüglich eine Verleumdungskampagne gegen seinen Konkurrenten, die leider mit schmutzigen Anwürfen und reichlich Falschmeldungen daherkam. So war es Writing Housely höchstpersönlich, der das Gerücht in die Welt setzte, die meisten Menschen stürben im Bett. Und Bett setze demzufolge seine Kunden wissentlich der Gefahr aus, am anderen Morgen nicht mehr aufzustehen, und zwar bis in alle Ewigkeit. Nicht nur das geflügelte Wort, wie man sich bettet, so lügt man, stammt von Writing Housely persönlich, sondern dieser wurde darüber hinaus auch nicht müde, gegen die Unzucht zu wettern, die zu befördern seiner Meinung nach in John Betts eigentlicher Absicht gestanden habe. Der wiederum, von Writing Housely's Beschuldigungen völlig unbeeindruckt, schon wenige Jahre nach Gründung seines Unternehmens der Öffentlichkeit das Doppel- und das Stockbett präsentierte. Die einzige Schlafeinrichtung, die eines keuschen Christenmenschen gezieme, so ließ Writing Housely nicht nach zu verkünden, sei sein Geschirr, das die Schlafenden zu einer aufrechten Haltung zwänge und so den ehrlichen Beischlaf zu einer extrem unangenehmen, ja schmerzhaften und demnach also gottgefälligen Angelegenheit mache. Infolge der Anfeindungen dauerte es einige Jahre, bis sich John Betts Erfindung durchsetzte. Anfangs gab es große Probleme mit Leuten, die es gewohnt gewesen waren, im Stehen zu schlafen und nun im Liegen die ersten Bettnässer der Menschheitsgeschichte wurden. Writing Housely's Propaganda schlachtete solche Vorfälle genüsslich aus, doch wie so oft, er wähnte sich zu früh zu sicher. Als er 1846 verkündete, das Bett sei endgültig tot und begraben, war ihm noch nicht bekannt, dass John Bett bereits den Nachttopf erfunden hatte, der ihm als modisches Zubehör sogar noch zusätzliche Verdienstmöglichkeiten eröffnete. Nichts und niemand konnte nun Bett und seine Sleeping-Plattform mehr aufhalten. Aufgrund seines chronischen Schlafmangels trübte sich schließlich Writing Housely's Verstand ein. Er starb in geistiger Umnachtung, aber in aufrechter Haltung, festgeschnallt an die Wand einer Gummizelle. Dem amerikanischen Genie John Bett war es hingegen vergönnt, sich im gesegneten Alter von 87 Jahren als wohlhabender und weltberühmter Mann zur letzten Ruhe zu begeben. Wie es ein zeitgenössischer Journalist ausdrückte, Jonathan B. Bett ist zu seinen Anfängen zurückgekehrt. Denn er war friedlich eingeschlafen, in jenem allerersten Bett, in dem er seit seiner epochalen Erfindung jede einzelne verdammte Nacht gelegen war, wie er es einmal gegenüber der Presse verlautbart hatte. Und dass seine geizigen Nachkommen skrupellos seiner ursprünglichen Bestimmung zuführten, indem sie einfach den alten Deckel, den sie auf dem Dachboden fanden, wieder darauf schraubten.
Ja, Theobald Fuchs.
Theobald Fuchs.
Gelesen von ihm selber.
Ja.
Sehr Vorbildlich.
Da liegt der werte Herr Fuchs
Wert.
Ja, Wert drauf. Und das ist ja auch sehr gerne gesehen, wenn dann die Autoren selber hier zu uns ins Studio kommen und ihre Sachen selber einlesen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, wenn jemand seine Stimme nicht gerne im Radio hört, dann kann er zum Beispiel ein Buch schreiben oder ins Kino gehen. Oder
Essen gehen?
Rollschuh fahren. Zum Beispiel.
City-Roller fahren.
Oder er kann sich von uns einen Voice-Actor, einen Synchronsprecher
zuteilen lassen.
Ja. Oder sponsern sozusagen. Wir greifen tief in unsere Taschen und werfen das Geld vorne und hinten aus dem Fenster.
Stimmt.
Ein bisschen, ja.
Das sind schon horrende Summen, die wir da...
Ja.
Es ist, was man da alles fördern könnte. Man könnte zum Beispiel für das Geld, was wir das Jahreskontingent, was wir ausgeben, allein für die Synchronsprecher, könnte man zum Beispiel ein stillgelegtes Bad sanieren. Also kein privates, sondern ein öffentliches. Denn Sie wissen ja, wir sind ja in Nürnberg, das Volksbad soll jetzt ja wieder in Betrieb genommen werden, hat der Landesvater persönlich gesagt.
Ja,
nicht wahr?
Dieser Landesvater, wie heißt er noch?
Sicher, kam und hat gesagt, ich gebe euch jetzt das Geld und weil Schulsport...
Ja.
Schwimmen nicht mehr so geht.
Öder heißt er, glaube ich.
Öder, irgendwie, ist ja auch nicht so wichtig.
Jener möchte jetzt das Volksbad auf jeden Fall aus eigener Tasche, also Steuerzahler eigener Tasche aufpolieren. Selber möchte er da mit dem Winkelschleifer mal durchbrausen durch das ganze Volksbad, ein wunderschönes Jugendstilbad am Rande von Gostenhof. Wer schon mal da war, der weiß, wo das ist.
Ja, wer schon mal drin war, weiß, dass man da momentan nicht schwimmen kann. Jetzt soll aber Wasser, also es wird quasi Wasser spendiert, könnte man sagen. Weil die Becken sind ja da.
Ja.
Wir müssen ja keine neuen Becken bauen.
Wir brauchen nur Wasser.
Ja. Und da hat der Söder auch schon so Pläne.
Söder, genau, so heißt er.
Habe ich Söder gesagt? Ja. Ich meine natürlich sicher.
Nee, Söder, wir haben uns vorhin überlegt, wie er heißt,
ja, und jetzt
haben uns vertan.
Ist aber auch ein ausgefallener Name.
Ja.
Ist auch kein bayerischer Name, glaube ich. Der
stimmt,
muss irgendwie zugezogen sein.
Der ist wahrscheinlich aus den neuen Bundesländern.
Wahrscheinlich, vielleicht. Ne? Was ich jedenfalls erklären wollte, dieser Landesvater, von dem wir sprechen, hat eine wahnsinnige Idee gehabt, nämlich den Rhein-Main-Donau-Kanal nochmal ein Stück herabzusenken, sodass man den quasi eine Furche von Fürth aus über Gostenhof an den Plärrer hinanzieht und dass dann das Wasser quasi in einem ganz natürlichen Vorgang den Plärrer quasi flutet und dann wären die Becken wieder voll. Das war der Plan, glaube ich.
Okay.
Das kostet natürlich Geld, den Kanal von Fürth nach Nürnberg durch die Stadt zu ziehen, was da auch an Straßen dafür fallen müssen, das können Sie sich ja gar nicht vorstellen. Die ganze
Fürther
Straße.
Ich kann mir das schon vorstellen.
Und dann ist es ja auch so eine kloakenartiges Wasser, das muss ja dann auch erst aufbereitet werden.
Ja, und dann, aber das wird da am Plärrer wahrscheinlich, oder am wie heißt es, Planetarium, da wird es wahrscheinlich, wird es dann so eine Vorstufe geben, wo das ganze Wasser durchgesiebt wird.
Das stimmt.
Von 1-Euro-Jobbern, so wenn wir nach dem Herrn Söder gehen, ich glaube, der möchte, dass da 1-Euro-Jobber mit Haushaltssieben stehen, die dann das Wasser aufbereiten, dass dann der Herr Söder selber da dann
vielleicht kann er sich, genau, er kann dann drin schwimmen und verkünden, dass er es mal wieder geschafft hat.
Ja.
Er scheint ein schwimmfreundlicher Mensch zu sein.
Ja. Viel Spaß heute noch. Hat er das letzte Mal gesagt in dem Video,
okay,
wo er geschwommen ist.
Haben wir
und
genug
Sie,
Stadtpolitik?
Sie haben jetzt gedacht, wir machen hier den Sender zu oder unsere Sendung und spenden das Geld in diese Wiederaufbereitung
Das nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, man könnte theoretisch mit dem Geld, was wir ausgeben.
Sind Sie zumindest schon mal davon ausgegangen, dass wir hier demnächst zumachen. Das finde ich
Lassen Sie uns, wir sind immer noch beim Thema Bett und ich möchte ganz kurz, bevor wir weitergehen im Programm, ein venezianisches Sprichwort.
Ein Flussbett, das ist ja auch etwas. Ja. Da sind wir jetzt vom Flussbett zum Bett wiedergekommen. Und jetzt kommt Ihr venezianisches...
Ja, ein venezianisches Sprichwort. Ich habe es extra rausgesucht. Mhm. Es lautet...
Löblich.
Das Bett ist der Himmel der Armeen. Sie haben Ihr eigenes Bett mitgebracht.
Wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler.
Vielleicht komme ich noch drauf, ich glaube, ich hatte einen kleinen Fehler drin.
Wahrscheinlich vom Italienischen, das ist der venezianische Dialekt, ist ein sehr, sehr schwieriger und er wurde wahrscheinlich falsch schon ins Französische, dann ins Rätoromanische und wieder zurück ins Ungarische übersetzt und dann von dort aus über Wikipedia oder was weiß ich, Google Translator oder sowas, haben sie sich das dann ausgedruckt und jetzt haben sie das so vorgelesen, ohne die Quellen zu checken. Das machen wir normalerweise hier nicht. Hier gehen wir eigentlich nach wissenschaftlichen Standards.
So, Herr Eisenbart, Sie wirken trotzdem noch, Sie haben sich zwar in der Stimme gebessert, aber ich sehe an Ihrem Gesicht, dass Sie leicht verspannt sind.
Ich bin verspannt.
Ich habe auch mal im schwedischen Bettenlager gearbeitet.
Aber nicht als Übersetzerin.
Nicht als Übersetzerin. Ich bin des Schwedischen nicht mächtig, aber das war nicht vonnöten, denn ich hatte einen Dolmetscher bereitgestellt bekommen und ich war zuständig dafür, die Matratzen zuzuweisen, quasi den Kunden. Und das ist zwar schon einige Jahre her, aber ich glaube, mein Wissen ist nicht ganz eingestaubt. Ich würde Sie bitten, jetzt hier auf Ihr Bett sich mal flach, wie Sie schlafen würden, hinzulegen, dann kann ich mal checken, wie gut Ihre Matratze zu Ihrem Körper passt. Denn Matratzenkauf ist Vertrauenssache und Matratzenkauf ist vor allem eine individuelle Angelegenheit, die jeder für sich selber, jeder braucht eine andere Matratze. Man muss quasi eine eigene Matratze anfertigen für jeden Menschen. Da das nicht geht, bin ich da. Also legen Sie sich mal bitte hin.
Und ich sollte jetzt aufstehen und das ausprobieren.
Ja, Sie sitzen jetzt gerade auf dem Bett. Jetzt legen Sie sich bitte mal so hin, wie Sie sonst liegen, wenn Sie schlafen in Ihrem Bett.
Und Sie haben diesen Beruf ausgeübt? Habe ich
ja,
das richtig verstanden?
Ja, das ist sicher. Ich habe auch hier, falls was schief geht, ja. Ah, ja. Sind Sie Rückenschläfer oder Seitenschläfer?
Meistens auf der linken Seite, denn auf der rechten Seite ist die Frau und es ist immer, wenn die schnarcht, dann drehe ich mich nach links und dann, und das ist aber sehr
unangenehm. Aber seitlich, okay, so liegen Sie da, das ist ja, ja, okay, also das heißt, Ihre Kniescheibe, wenn ich das jetzt so sehe, also Herr Eisenbart liegt etwas schief und quer da, seine Knie sind übereinander geschlagen, fast schon verzwurbelt ineinander.
Ich finde das jetzt schon ein
bisschen... Nein, lassen Sie mich, ich komme gleich zum Punkt. Also er liegt flach mit verschwurbelten, verknoteten Knien.
Also,
die Arme sind ein Arm, der linke ist hinterm Rücken. Der andere liegt unter seinem Hals. Herr Eisenbart, ich glaube, da liegt schon der erste Fehler. Darf ich Ihnen den Tipp geben, den anderen Arm auch hinter den Rücken zu tun, sodass sie quasi der Kopf schräg schön liegen kann? Ja, das sieht gut aus. So, und jetzt kommt der Knackpunkt, den Sie zu Hause auch gerne mal nachmachen können. Bitten Sie einfach Ihren Partner, Ihre Partnerin mal.
Das ist sehr unangenehm.
Ich greife jetzt mal hier unten in den Lendenbereich hinein quasi und schau, wie viel Druck quasi auf den linken Lendenflügeln liegt. Und ich spüre schon, oh ja.
Das ist sehr unangenehm.
Also das ist knubbelig in Ihrer Matratze. Da ist irgendwas Festes. Hui. Okay, dann checken wir mal den Hals. Da gehe ich mal, ich schieb mal meine Hand unter den Halsknochen. Eieieiei. Also ich glaube, ich, oh, Da ist ja Hopfen und. Okay, und jetzt die
Füße. Was machen Sie denn?
Ja, ich muss checken. Ihre Füße brauchen wichtig, dass die entlastet sind. Das heißt, Sie sollten sie vielleicht hochlagern in Zukunft. Vielleicht überlegen Sie sich mal, ob Sie ein so Schaumstoffelement dazu nehmen. Winkeln Sie die mal in 90 Grad an, die Füße. Ja, jetzt, das sieht doch schon viel besser aus. Ich stopfe Ihnen mal hier Papier, Zeitung, Stapel drunter.
Das andere Bein auch.
Das andere können Sie frei bewegen. Okay. Das ist ein sogenanntes freischwingendes Bein. Okay.
Aber es ist schon sehr ungewohnt.
Ja, es ist ungewohnt. Und aber es sollte ergodynamischer sein jetzt. Haben Sie das Gefühl, spüren Sie schon was?
Also ich glaube, ich möchte jetzt einen Text.
Ah, ich hab ihren Hintern ganz vergessen.
Der nächste Text ist von Ruben Travalli und heißt.
Sie haben aber einen.
Das Bett. Puh, so. Finger weg!
Fränkische Gastlichkeit. Das Bett ist bekanntlich ein Ort verschiedenster Lustbarkeiten. Eine davon ist das Frühstück. Ja, im Bett wollten wir frühstücken, die Geliebte und ich. Im Bett unseres mittelfränkischen Kleinstadthotelzimmers, wohinein die Morgensonne Wärme und strahlend Licht sandte. Geh in den Frühstücksraum, gurrte die Geliebte mir ins Ohr. Und jag uns ein Frühstück, mein Held. Ja, mit Gottes Hilfe, sagte ich, frisierte mich mit einer Handvoll Leitungswasser, streifte Hemd und Hose über und machte mich tapfer auf den langen Weg zum Frühstücksraum, am anderen Ende des Korridors gelegen. Dort, in bedrohlichem Halbdunkel, wachte die Wirtin strengen Blicks über ihr Sortiment aus Semmeln, Aufschnitt und Marmelade. Fröhlich wünschte ich ihr einen guten Morgen und bestimmt habe sie nichts dagegen, wenn man sich ein Frühstück aufs Zimmer nehme. Da musterte sie mich wie einen unartigen Buben und sagte, sie habe aber das Buffet extra so schön aufgebaut. Ihr Buffet, sagte ich, ist wirklich wunderschön. Aber noch viel schöner ist das Zimmer, das Sie uns zugedacht haben, wie doch die Sonne zum Fenster hereinlacht. Deshalb würden wir mit großer, Sie ahnen gar nicht mit wie großer, Freude im Bett frühstücken. Die Wirtin atmete tief durch und ihre Stirnfalten verkündeten Unheil. »Sie werden damit gar keine Mühe haben«, versicherte ich eilends. »Ich selbst werde das Tablett mit all den guten Dingen füllen und eigenhändig aufs Zimmer bringen.« Ihr Gesicht verfärbte sich, ihre Miene wurde düster.
»Na, das ist nicht erlaubt.«
»Sie sind die Wirtin«, sagte ich. »Sie können es erlauben.« Aber sie erlaubte nicht. Geknickt meldete ich der Geliebten die verlorene Schlacht. Als wir gemeinsam im Frühstücksraum Platz nahmen, servierte uns die Wirtin den Kaffee mit dem Charme eines Getränkeautomaten und wir nahmen unsere erste Tagesmahlzeit gemäß § 5 Absatz 2 der Fränkischen Hotelfrühstücksverordnung zu uns. Diszipliniert und unter Aufsicht. Reisender, merk, Franken ist nicht romantisch, sondern protestantisch. Wenn du dir mit der Dame deines Herzens ein Zimmer nimmst, erkundige dich vorab an der Rezeption, ob man bereit ist, euch eine der elementarsten Freuden des Lebens zu gönnen. Ein Frühstück im Bett. Sonst hast du die Rechnung ohne die Wirtin gemacht.
Also Herr Eisenbart, ich habe das Gefühl, dass Sie den falschen Text angesagt haben.
Ja,
aber
mein Gott.
Ihre Lenden sind ja auch komplett. Sie haben mit dem.
Was haben Sie überhaupt an meinen Lenden zu suchen?
Ja, aber Ihre Lenden liegen falsch. Die müssen entlastet werden.
Also jetzt habe ich den falschen Text angesagt.
Ja, offenbar haben Sie den falschen. Sie haben den falschen Text eingelegt. Von wem war denn jetzt nun dieser Text?
Von Elmar Tannert.
Ja, also, dann sagen Sie das doch
aber
vorher.
Das ist ein sehr schöner Text. Ich hätte ihn gerne mit dem Namen von dem Herrn Tannert angesagt. Aber wenn Sie mir hier dauernd an dem in den Lenden.
Ja, am Steißbein. Ich war gerade erst beim Steißbein. Das ist ja erst der
das
Anfang.
Kann doch nicht, ein Bett kann doch nicht vom Steiß.
Also, jetzt noch mal kurz zum Mitschreiben. Das war jetzt der Text von Elmar Tannert, oder was?
Das war Elmar Tannert mit seinem sehr guten Text über fränkische Gastfreundschaft.
Und Betten.
Das ist, ja, über Betten, in Betten zu dinieren, bereitet ihm Freude, aber er darf es nicht.
Okay, damit wir das klargestellt haben, weil der Fehlerteufel hat sich erneut eingeschlichen und ich dulde keine Fehlerteufel in meiner Sendung.
Weil Sie an mir rumgefummelt
haben. Sie haben, ja gut, das ist ja wohl meine Aufgabe als Bettenlager-Fachverkäuferin. Also das möchte ich jetzt aber nicht mir absprechen lassen, dass ich die Kunden noch checke im Lendenbereich.
Also das ist doch hier kein Bettenlager, also hören Sie mal.
Ja, aber Sie wollten doch, Sie haben gesagt, Frau Meisendraht, ich bin so unausgeglichen, was kann ich denn machen?
Ja, das stimmt, das habe ich gesagt.
So ungefähr haben Sie das paraphrasiert, also ich habe es jetzt paraphrasiert. Ja. Okay, so, können wir uns jetzt wieder beruhigen? Ich empfehle Ihnen jetzt die Matratze Secure Safeguard 3000 aus dem Sortiment des schwedischen Bettenlagers. Die können Sie bestellen für 200 Euro im Internet.
Ich weiß
die
nicht.
Bringen die Männer, die bringen die Schweden persönlich zu Ihnen nach Hause und Sie können Probe liegen und wenn sie Ihnen nicht gefällt, dann nehmen die Schweden Sie persönlich wieder mit. Und die Schweden können auch sehr gut testen, ob Sie darauf gut liegen.
Also mir gefällt schon dieses, also wenn ich hier so mich draufsetze, das gefällt mir schon gar nicht.
Ja eben, deswegen brauchen Sie eine neue Matratze,
ja.
Sie Tiffeltoffel. So.
Wir haben uns jetzt ein bisschen in Rage geredet.
Ja, ich glaube, wir müssen etwas die Tempo zurücknehmen.
Ja.
Und wir dürfen uns auch nicht so viel ins Wort fallen.
Ja.
Im Prinzip ja auch am Endeffekt keiner was davon, wenn man dann so durcheinander redet.
Ja, und ich hab ja letztendlich doch den ganzen letzten Monat nur an Sie gedacht.
Ist das so?
Ja.
Das haben Sie mir gar nicht gesagt im Vorgespräch.
Als ich zu Hause in meinem Kämmerchen saß, jetzt nicht vorwiegend im Bett, obwohl es heute das Thema ist hier bei Eisenbad und Meisendraht, das Magazin für Eigenart. Heute geht es um Betten, aber ich habe über Sie nachgedacht und da ist mir tatsächlich eine Information ins Auge gestochen. Und zwar, dass Sie, Frau Dr. Meisendraht, im letzten Monat... Ich sag keine Jahreszahlen. Dass Sie Geburtstag hatten.
Stimmt, Sie Schlampiner. Ja, auch wenn das jetzt nicht so schwer zu erraten war, denn Sie haben mir letzte Sendung erst meinen Geburtsmonat beschimpft.
Das ist richtig.
Bin ich etwas sauer noch, aber ich freue mich, dass Sie sich erinnert haben an meinen Geburtstag.
Ja.
Das ist ja schön.
Ja, ich möchte mit Ihnen auch anstoßen hier.
Ja, Sie haben ein echtes
Prosecco ist das, glaube ich.
Prosecco, ein Prosecco in Braunglasflasche.
Ja, Prost.
Prost, ja, hier noch. Achso, geht das wirklich?
Ja,
okay. Offiziell angestoßen. Aber wir sind beim Thema Betten. Ich habe ein venezianisches Sprichwort herausgesucht.
Mhm.
Es lautet... Das Bett ist der Himmel der Arme. Super, oder? Ich mag so Sinnsprüche. Ich bin ja Sinnspruch-Kollektivistin im Nebenberuf. Und
aber,
im Bett fallen mir auch immer wieder so kleine Sinnsprüche ein.
Aber was... Jetzt haben wir doch... Das ist doch wieder derselbe Unfug wie vorhin. Jetzt haben wir uns so schön auf unser... Auf Ihren Geburtstag geeinigt.
Ja, das
und jetzt kommen
auch.
Sie wieder mit ihren Übersetzungsfehlern nachher.
Das stimmt doch nicht. Das Bett ist der Himmel der Arme.
Aber das... Gerne. Wenn für Sie das in Ordnung geht, dann geht das auch für mich in Ordnung.
Ah, sehen Sie, wir können uns einigen. Ein Konsens...
Ja, also wenn ich quasi Ihnen recht gebe, dann...
Okay, wir hatten jetzt... Wir sind ja schon relativ weit thematisch im Bett.
Wir haben über Betten geredet. Wir sitzen sogar in einem Bett.
Wir haben sehr, sehr praktisch, habe ich Ihnen gezeigt, wie man herausfindet, was die beste Matratze ist und wo man sie herbekommt.
Ich habe es noch nicht rausgefunden.
Doch, ich habe Ihnen gesagt, die Secure Safeguard 3000.
Die hat mich noch nicht überzeugt.
Wieso denn?
Ja, ich glaube, wir haben ja auch noch anderthalb Stunden, um das rauszufinden.
Aber was ist Ihnen denn an einem Bett wichtig? Fragen wir doch mal so an. Was ist für Sie wichtig an einem Bett? Was muss ein Bett haben, um ein Bett zu sein?
Naja, das Bett ist der Hafen für die Einsamen, ist ja Liebesgrotte für die Gemeinsamen, ist ist Tag und Nacht ein hehrer Freund. Das ist für mich wichtig. An einem Bett muss quasi alles dieses da sein.
Okay, das heißt, Sie brauchen ein voll verspackstes, doppelbödiges und ein Feder. Haben Sie über den Lattenrost schon mal nachgedacht, was das für ein interessantes Gebilde ist? Haben Sie einen Lattenrost in Ihrem Bett? Warten Sie, ich mache mal die Matratze hoch. Naja, gut, da wundert mich nichts mehr, dass Sie schlecht schlafen.
Warum?
Es sind ja bloß ein paar Latten und ein Rost. Das reicht ja nicht aus als Lattenrost.
Das habe ich selber gebaut.
Das sehe ich. Ja,
das gegen mein. Das habe ich zu meiner Studentenzeit, habe ich das selber zusammen.
Aber Sie können doch nicht einfach so ein paar Dachlatten zusammenspaxen.
1953 habe ich dieses Bett selbst zusammengebaut. Und jetzt
aber ich sag mal, ein Hightech-Bett von heute, für den modernen Mann von heute oder für die Frau auch, braucht natürlich ein, man braucht dünne, gewölbte Holzlatten, die frei schwingen können, sodass das Gewicht ihres Körpers ausgeglichen wird. Dann brauchen sie noch die Möglichkeit, diesen Lattenrost stufenlos nach oben und unten, am besten mit Hydraulik. Ich meine, gerade Sie sind ja auch schon im fortgeschrittenen Alter. Für Sie ist es natürlich eine enorme Erleichterung, wenn Sie einfach auf einen Knopf drücken können und dann wird das Bett, Ihr Rücken klappt sich zum Beispiel hoch dann. Das sind alles Überlegungen, die das Schlafen zu einem Erlebnis machen. Und wir reden ja auch von Adventure Sleeping. Ich finde ja auch spannend, im Bett ist ja auch der Ort, wo man träumt, nicht wahr? Weil wir gerade bei Adventure Sleeping sind, ne? Kennen Sie das Prinzip des luziden Träumens?
Ja.
Was bedeutet das?
Dass man bewusst den Traum lenkt. Und ich kenne das sehr gut, denn gerade träume ich von einer neuen Co-Moderatorin. Und vielleicht wird sich da, wenn ich luzide mich da durch diesen Traum begebe, in Bälde sich etwas.
Ja, jedenfalls, es gibt Techniken, diese luziden Träume zu induzieren. Und das ist ja Adventure Sleeping par excellence. Sie können quasi, Sie haben die ganze Nacht Zeit, alles zu tun, was Sie wollen. Und
ja, schlafen zum Beispiel, ne?
Sie können natürlich träumen, dass Sie schlafen.
Ja.
Das ist eine Möglichkeit.
Das wäre doch mal ein luzider Traum.
Ja, das könnte man machen, aber Sie können natürlich auch.
Man wacht so auf, denkt man, man liegt im Bett und dann wacht man auf, aber eigentlich schläft man noch, weil man träumt, dass man aufgewacht ist und dann sitzt man dann wach, aber noch schlafend im Traum, sitzt man im Bett und denkt sich, was mache ich jetzt? Besteige ich irgendeinen Berg
oder einen Menschen.
Kämpf in einem Faustkampf gegen den Dalai Lama oder sonst irgendwas.
Zum Beispiel.
Und dann denke ich mir, nein, vielleicht lege ich mich einfach nochmal hin und dann träume ich, dass ich träume. Und vielleicht ein Traum im Traum im Traum im Traum.
Mensch, Sie haben Ideen, da ist bestimmt. Ich habe etwas jetzt Respekt vor Ihnen gewonnen, weil diese Idee von Traum im Traum.
Ja.
Die ist mir noch nie untergekommen. Und ich muss sagen, ich könnte mir vorstellen, dass man da einen relativ guten Film drehen könnte.
Ja,
wenn
das
man
ist
wollte.
Idee für Hollywood.
Ja, so, könnte man mal versuchen. Ne?
Man stellt sich vor, 6 Personen in einem Raum, sagen wir in einer Jugendherberge, 3 Stockbetten und die sind da in diesem Raum und dann sagen die, wir träumen jetzt, dass wir träumen, dass wir träumen. Und dann schlafen
dann
die alle ein. Und weil die alle davon träumen, dass sie träumen, funktioniert das dann auch. Das ist ja Autosuggestion.
Ah, okay. Autosuggestion ist auch ein wichtiges Thema, was ich noch ansprechen wollte. Viele Menschen leiden ja an Schlafstörungen. Also ich habe das auch von zuweilen, wenn dann Gedanken den Kopf besetzen. Und eine Frau im Internet meint jetzt, sie hat die Lösung aus der US-amerikanischen Militärtechnik entwickelt, nämlich mit Autosuggestion in 2 Minuten zum tiefen Schlaf.
Das ist ja prima, aber ich mache trotzdem hier mal kurz, ich muss mal kurz aus dem Bett.
Ja, gehen Sie mal
nicht
hoch.
Nicht, dass Sie runterfallen.
Ja, what?
Mach mal kurz den Rollo ein bisschen runter.
Ja, stimmt. Damit
es ein bisschen lauschig wird.
Man muss ja auch, wenn man ins Bett geht, muss man ja auch darauf achten, das wissen auch die wenigsten, dass beim Einschlafen schon die Voraussetzungen geschaffen sind, dass man auch ausschlafen kann. Aber was nützt das Beste, einschlafen, wenn man nicht ausschlafen kann? Und da gehören eben so Sachen wie Rollos, wie Herr Eisenbart jetzt sehr schön vormacht, gut dazu. Und die Sendung hier wird jetzt um einiges lauschiger und entspannter. Und so, ich glaube, wir sind.
Vorsicht, Vorsicht, ich setze mich.
Irgendwie hier, ist Moment, ja ein Chaos Moment, heute. Moment. Ich hätte gern eigentlich so eine entspannte Sendung, denn das Bett ist ja auch ein Ort, wo man hauptsächlich hineingeht zum Entspannen, zum Loslassen, zum sich fallen lassen, ins Bett hineinfallen lassen. Und deswegen sollten wir vielleicht auch etwas leiser sprechen, denn manche Menschen haben vielleicht Lust bekommen, sich auch mal hinzulegen und einen Bettengel zu machen im Bett. Sie wissen das, wie das geht. Man streckt die Arme und die Beine aus und huddelt lustig hin und her und dann entsteht eine, wenn Sie Memory-Schaummatratzen haben, entsteht eine Figur, die einen Engel ähnelt. Haben wir denn noch einen Text? Haben wir denn noch einen Text, Herr Eisenbart?
Selbstverständlich. Jemand, der auch einer der gekonntesten Bettengel der Welt ist, ist Bert Berlin, der einen schönen Text für uns geschrieben hat und der lautet wie folgt.
1997 stand dieser Plot fast vor der Veröffentlichung durch einen Privatsender eurer Wahl. Wir brauchen mehr Bären an den Klingeln. Der bärtige Bär Bambu rüttelt und schüttelt im Nu an der Klingel der efeuschwangeren Türe der ängstlichen Frau Lyre. Schon kurz vor 7:30, mitten in der Nacht, der Schlingel. Dabei sitzt er lächelnd auf seinem Rad, das in der Tat nichts verrät. Er ist einfach nur spät und verdrückt an die 77 Nukinus bis zum letzten Kuss und Frau Lyre denkt, oh weh, wenn ich das hier so sehe, gleich platzt er und zerkratzt dabei nicht nur mein Kinn. Nur wäre das nicht schlimm, das war eh schon hin. Doch statt zu explodieren, tut er rotieren und springt flugs in einen Spagat, wobei er eine Kokosnuss zerdrückt. Auf keinen Fall ist er verrückt. Ihm war einfach nur fad.
Hui, das ging schnell, aber es war sehr schön. Es war wie eine weiche Massage auf der Seele. Genau wie meine Memory-Schaummatratze, die sich merkt, wie ich aussehe, die sich merkt, wie ich mich anfühle und diese Form beibehält.
Ja.
Haben Sie von, das ist eine Technik, da muss ich sagen, Hut ab vor den Erfindern. Memory-Schaum.
Ich kenne bisher nur diese Memory-Sticks oder Memory-Steine, also je nachdem,
Stöcke und Steine.
Was man lieber spielt. Manche Kinder spielen lieber mit den Memory-Steinen.
Man sagt ja auch, Memory-Sticks and Memory-Stones won't break my bones. Ja.
But words can really hurt my face. Ja, das war ein schöner Text von Bert Berlin. Wir freuen uns sehr, dass er da mitgemacht hat. Diesmal, wir haben schon lange gewartet, dass dieser liebe Mensch etwas uns schickt. Und er hat uns einen Memory-Stick geschickt mit diesem schönen Text darauf. Wie macht das diese Matratze? Sie sind ja die Fachfrau offenbar.
Nein, die Matratze hat erstmal ein Gewissen.
Ja.
Sie hat einen Körper. Einen Matratzenkörper aus Kaltschaum oder zuweilen auch aus Vinyl oder Latex. Dieser Körper ist beseelt, er hat einen Geist und er hat eine Seele. Und dazwischen, zwischen den Beinen, pendelt die Erde. Und wenn diese Matratze belastet wird, also zum Beispiel durch seelischen Schmerz, dann knickt sie ein, verformt sich entsprechend und da wird es jetzt ja auch spannend, denn für eine Matratze ist das natürlich eine große Bürde, was sie da für uns machen muss, denn wir legen uns mit unserem ganzen Gewicht auf sie jeden Abend, fast die Hälfte des Tages dieser 24 Stunden verbringen wir auf ihr und keiner fragt sie, ob sie das will und daher die Memory-Schaummatratze ist natürlich ein gebranntes Kind, würde ich fast schon sagen. Aber sie hat eben die Eigenschaft, sich zu merken, wie schwer man ist und einem das vorzuwerfen, indem sie Kuhlen wirft. Sie wirft Kuhlen, dellt sich ein und man kann, wenn man geschickt ist, sein Gewicht daran ablesen. Und die Matratze ist ein ewiger Sklave der Menschheit. So würde ich das sagen zum Thema Matratze. Finden Sie oder sprechen Sie mir da grundlegend?
Nee, ich habe Sie ja gefragt, wie es funktioniert, und ich finde, das macht auch betroffen, was Sie da erzählen.
Das Bett allerdings ist wieder ein anderer Fall. Das freut sich, weil es kann bewahren. Das Bett ist der bewahrende Aspekt des Ganzen. Also es ist stabil, es steht auf dem Boden der Tatsachen, und die Matratze ist eher das Wasserelement, das sich mitverformen muss. Nicht umsonst gibt es Wasserbetten, ne? Also Sie wissen, Sie merken da schon, da klingt sehr viel Kulturgeschichte mit. Früher hat man Strohbetten genommen, die auch verformbarer sind als Holz. Aber ich muss doch sagen, da schwingt sehr viel mit, was man gar nicht aufs erste Schäferstündchen merkt.
Ja, jedermann weiß, die Buddhisten haben sich damit auch beschäftigt.
Ja, klar, natürlich. Der Dalai Lama zum Beispiel hat ein Tibet, auf dem schläft es sich anscheinend sehr gut, denn er wirkt immer sehr ausgeglichen im Gegensatz zu Ihnen. Vielleicht sollten Sie ihn mal fragen, wo man dieses Tibet kaufen kann.
Das Problem ist, ich habe schon längst die Chinesen aufgestachelt, dieses besondere Bett zu bekommen.
Ja.
Und die sind da dran, aber Amnesty International verhindert das. Und ja, also das ist was, da müssen Sie mich nicht draufbringen auf diese
Okay, Idee, also weil Sie haben das schon im Blick.
Auf jeden Fall.
Okay.
Ein Text, den wir quasi schon angesagt haben, der aber dann aus öffentlichen Gründen nicht lief.
Sie haben eine geschickte Überleitung gemacht mit dem Buddhismus, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Oh, Sie sind ja ein Genie, ein Radiogenie.
Ja.
Gut, darf ich noch ein venezianisches Sprichwort einwerfen in den Diskurs?
Gerne nach dem Text.
Okay, alles klar.
Aber merken Sie es sich. Ist bestimmt wieder sehr gut.
Bett. Der Begriff leitet sich vom weisen Satz von The Who, "You better you bet", ab, was so viel bedeutet wie besser schlafen, respektiv in der Ruhe liegt die Kraft. Das Betten versucht man auch in Las Vegas oder in der deutschen Buß- und Bett-AG, wobei kein Mensch weiß, wo die Aktionäre schlafen. Gerade in Randbettzirken Europas, auch Grenzbettzirk genannt, liegen die wahren Könner der horizontalen Revolution. Sachsens Politiker gönnen sich auch einmal im Jahr ein Heavy Betting Festival, mitunter ohne Fremde, Freunde oder gar Liebste. Dass Bettler den ganzen Tag schlafend nichts machen, stimmt zwar, jedoch sind sie gefälligst nicht mit Soße zu beschmieren. Hier noch ein paar Fakten. Schon Richard von Weizsäcker schlief während seiner Amtszeit 3651 Mal in einem Bett. Kaum zu glauben, aber wahr. Die Berg- und Talbahn im Himalaya sollte Tibet mit Osttimor verbinden, wurde jedoch niemals fertiggestellt. Der Baubeginn verschob sich von 1767 bis ins späte Techno-Zeitalter. Das römische Lectus Genialis dient heute noch der Vermehrung von Menschen. Bei Fakiren ist hierzu auch ein Nagelbett dienlich. Die Anzahl von Himmelbetten zählt man nach wie vor Alpha, Beta, Gamma, Delta. Zu Deutsch Nordost, Südwest, links und ganz hinten. Das Hochbett findet heutzutage den meisten Zuspruch, da die Gärtnerkultur innerstädtisch weiterhin auf Distanz zum Boden baut bzw. anbaut. Falls ihr an einem vertrockneten Hochbett vorbeilaufen solltet, tut mir also einen Gefallen und gießt bitte. Gießen für Genießer.
Das war. Sie haben ganz vergessen, den Autor anzusagen. Sie sind heute etwas schluderig, aber das liegt daran, dass Sie nicht gut geschlafen haben.
Ja, das ist
verzeihbar.
Genau. Das war jetzt tatsächlich Ruben Dravalli.
Ach, das war der Text, den wir hätten vorher hören sollen.
Genau, als Sie mich daran hinderten, den richtigen Text in diesen Kassettenrekorder hineinzuschieben. Da, das.
Okay. Ich habe noch ein venezianisches Sprichwort vorbereitet.
Das habe ich fast.
Es befürchtet. Lautet: Das Bett ist der Schimmel der Armen. Es ist nicht voll Weisheit. Ich liebe solche Sinnsprüche. Ich denke mir auch selber oft solche Sinnsprüche aus, aber so genial wie die Venezianer, muss ich sagen, habe ich es noch nicht hinbekommen. Da steckt so viel Weisheit drin. Die sind ja ganz still geworden.
Also, wir machen das nächste Mal so. Sie geben mir die Quelle und dann schaue ich nochmal über die Übersetzung und dann bekommen Sie Ihr Sprichwort. Wenn Sie denn aus Sprüchekalendern zitieren wollen, dann...
Den habe ich gekauft in Venedig.
Ja,
das. Und da stand drauf, das ist ein original venezianisches Sprichwort. Ich verstehe gar nicht... Sind Sie?
Und da steht 365 Mal das gleiche Sprichwort in Variationen.
Nein, da steht 365 Mal dasselbe Sprichwort natürlich. Wozu soll denn sonst ein Sprüchekalender da sein? Man muss ihn ja auch behalten und ich vergesse den ja so schnell. Sie sind ja ganz schön gemein heute schon wieder. Bloß weil ich das mir nicht gut merken kann, sowas. Und ich habe es doch jetzt fehlerfrei vorgetragen.
Es war sehr schön.
Also,
Frau Meisendraht.
Ja, danke.
Es ist vielleicht so, weil der Herbst da ist und im Herbst denke ich auch immer über die Vergänglichkeit nach und ich bin einfach nicht mehr der Jüngste und da bin ich einfach etwas ungeduldig, wenn da etwas schlampig gearbeitet wurde. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja schon eine Stunde geschafft. Das kann ja nicht
mehr so lange.
Wahnsinn. Ach. Genau. Sie haben das Stichwort gehört. Nagelbett.
Nagelbett?
Nagelbett. In dem Text von Ruben Trapalli.
Ja.
Was fällt Ihnen zum Thema Nagelbett ein?
Nagelbett.
Also, ne? Im übertragenen Sinne.
Ich glaube, das hat was mit indischen Fakiren zu tun, oder?
Nein. Das nicht? Ist ein Nagelbrett. Das Nagelbett, das...
Das ist das, was unter den Nägeln stattfindet.
Ja, das auch.
Okay. Und sonst?
Und sonst?
Herr Eisenbart, die Matratze scheint Sie sehr gern zu haben. Sie verschlingt sie ja förmlich.
Ja, das ist sozusagen eine Anspielung. Das,
okay.
So von wegen...
Nageln? Geht's ums Nageln? Geht's gar ums Nageln, Herr Eisenbart? Sie sind ja frisch frivol unterwegs heute. Jetzt habe ich es verstanden. Sie Schlawiner, es geht ums Nageln.
Genau darum geht es. Denn,
wissen Sie, dass das Nageln auf Englisch Schrauben heißt? Also wenn man es rückübersetzt.
Ah, das. Sie meinen das Schraub?
Nein, nicht so Schraub. The Schraub ist nochmal was anderes, aber wenn Sie Nageln ins Englische übersetzen, kommt to screw heraus und wenn Sie to screw zurück übersetzen, heißt es Schrauben. Ist das nicht verrückt? Engländer sind schon verrückt, aber die haben auch einen technologischen Vorsprung zu uns, denn wir wissen alle, eine Schraube, die ordentlich gespackst ist, die hält auch 10-mal besser als ein Nagel. Und das sollten wir uns alle hinter die Ohren dübeln.
Da bin ich jetzt tatsächlich überrascht, mit welchem Vokabular Sie...
Sie wissen doch, dass ich in England gearbeitet habe als Radio-Verkehrsansagerin.
Ja,
und wenn dann wieder ein Schraubenlaster umgefallen ist, dann habe ich eben auch gesagt, please hold out, this is a screw transporter on the railway. Please stand by and don't drive on. It's very dangerous. Zum Beispiel.
Ich bin immer noch beeindruckt von Ihren... Englischkenntnissen und Sie müssen mir darüber später mehr erzählen, vielleicht in der nächsten Pause, wenn die schöne Musik von unserem lieben Freund Demin Bartok läuft, da können Sie mir darüber gerne etwas erzählen und ich glaube, im Anschluss läuft dann ein Text von einem guten Bekannten von Ihnen.
Ja. Ich habe schon gesehen auf dem Sendeplan, er hat tatsächlich was geschafft einzuschicken. Er ist ja normalerweise immer er ist meistens im Bett, deswegen ist er da ein guter Ansprechpartner. Er fließt da in das Bett hinein. Ich besuche ihn ab und zu und nehme ihn so hoch. Dann macht das so lustige Furzgeräusche. Sie wissen, wenn man eine schleimige Masse komprimiert, dann gibt es Furzgeräusche. Und er hat es tatsächlich geschafft, vom Bett aus einen Text über das Bett zu schreiben.
Ach, toll.
Ich bin sehr gespannt, denn ich kenne den Text noch nicht. Ich bin sehr gespannt und es scheint um einen Engländer zu gehen unter anderem. Das heißt, es schließen sich alle Kreise in dieser Sendung heute. Wir haben eine zyklische Sendung.
Da können Sie uns dann wieder erklären oder erzählen, ob das dann authentisch war, dieser Text.
Oder autistisch.
Oder
autark. Oder autonom.
Oder das.
Oder autografisch.
Oder das.
Oder orthografisch. Richtig.
Ja. Oder das. Beispiel, ja.
Oder Auto. Oder autosuggestiv.
Oder.
Oh, ich will nur ein bisschen liegen bleiben. Versager, der nicht aufgeben kann. Nicht so erfrischend wie mit Pauken und Trompeten. Mit Pauken und Trompeten gegen die Wand zu donnern. Zumindest soll man nicht allein ist.
Thank you.
blöd, dass man sich so gezwungen fühlt, Worte zu hören. Scheiß Worte. Scheiß Stimmen. Ich glaube, in ein paar Wochen braucht man überhaupt keine Sprache, keine Worte. Es gibt so viel gemütlichere Arten, miteinander zu kommunizieren.
Yoko und John. Eine Liebe aus Kaltschaum. Irgendwann in Amsterdam. Ein sonniger Morgen erhellt eine Suite in einer Jugendherberge. Yoko und John erwachen gerade in ihre Flitterwochen hinein. Auf dem Tagesplan stehen heute eine Original-Industriehafen-Rundfahrt und eine coole Käseverkostung. Der Wecker gibt einen Urschrei von sich. Yoko klappt hoch und begrüßt den Tag.
Hoi, was für ein schöner Morgen. Da möchte ich doch mal meinen lieben Mann aufwecken. John, aufwachen jetzt! Wir haben heute viel vor!
John stöhnt, schält sich aus den Federn und sieht nicht ganz so frisch aus. Sein Bocklevel ist sichtlich low.
Was ist denn los, meine Hasenpfötchen? Wie spät ist es denn?
6:30! In einer halben Stunde gibt's Essen. Unten.
Ach, Rohrspätzchen. Können wir nicht noch ein bisschen liegen bleiben? Nur 5 Minuten. Ich kaufe uns dann später eine Dose Fish and Chips. Unten am Hafen. Okay?
John, keine Ausreden. Wir wollten doch Sightseeing machen.
Ja, schon, aber wir können doch auch noch in 5 Minuten Sightseeing machen, Hurzelpurz.
Wir sind hier in der schönsten Stadt ever und du willst pennen? Da habe ich mir ja einen tollen Mann geangelt. Amsterdam hat den 6th größten Industriehafen von der ganzen Welt. Was kann denn jetzt wichtiger sein als so eine einmalige Industriehafenrundfahrt?
Na, der Weltfrieden.
Der was?
Der Weltfrieden.
Das habe ich akustisch schon verstanden. Aber was hat denn das mit dem Weltfrieden zu tun, wenn du da rumliegst?
Joghurtschnäuzchen. Wenn überall auf der Welt jetzt gerade alle Menschen noch ein bisschen liegen bleiben würden, dann wären immerhin schon mal 5 Minuten Weltfrieden. Oder?
Da hast du wohl recht.
Ja, wirklich?
Ja, leg dich ruhig hin, schnell, bevor sie wieder irgendwo Bomben reinschmeißen. Los, schlafen!
Werbeunterbrechung. Hallo Kids.
Hallo Kids,
mein Name ist Dr. Mabuse und ich bin Zahnarzt. Immer wieder werde ich gefragt, wie man seine Zähne am besten vor dem Abfaulen schützt. Leider fragen das die meisten Menschen erst, wenn ihnen die, verzeihen mir den Ausdruck, gammeligen Stumpen schon auf 11:30 aus dem Fressbrett hängen. Tja, blöd gelaufen. Dabei ist die Lösung so simpel wie genial. Einfach 2x täglich Zähne putzen. Wichtige und wertvolle Gesundheitstipps wie diesen erhalten Sie jede Woche in der Apothekerbücher. Ein erhabenes Magazin, gedruckt auf echtem Papier, zum Anfassen und zum Riechen. Apothekerbücher, das Magazin für die Ewigkeit. Jetzt in jeder Apotheke. Apothekerbücher, das Magazin für die Apothekerbücher.
John wacht auf und muss sich schütteln. Das Zimmer ist bärstenvoll von Menschenmaterial. Es handelt sich um eine Rudel Journalisten, die das junge Paar keck mit ihren Digitalkameras anpirschen. Immer auf der Suche nach heißen Neuigkeiten zum aktuellen Weltgeschehen. Drollig.
Wer sind diese Leute da?
Das sind Journalisten, John!
Um Himmels Willen, wieso das denn? Ist das nicht gefährlich? Sind die überhaupt stubenrein?
Wir machen jetzt Kunst, John!
Bitte was?
Kunst, John!
Ja, das habe ich akustisch schon verstanden, Schmusekätzchen. Aber Was hat das alles zu bedeuten?
Wir machen ein Bed-In. Wir sind also quasi in the Bed drinnen. John, um zu protestieren.
John ahnt, worauf das Ganze hinausläuft, reibt sich die Stirn und startet sein morgendliches Yoga-Programm. Es beginnt mit dem Sandwurm.
Für den Weltfrieden, stimmt's?
Genau. Du bist so klug.
Das Rudel wird immer unruhiger. Die Jungtiere lechzen nach frischen Informationen. Da tritt der Alpha-Rüde hervor und beginnt zu investigieren. Ein Verhalten, das in dieser Jahreszeit für ältere Journalisten übrigens vollkommen natürlich ist.
Guten Morgen, die Herrschaften Wolfram Eschenacher von der Zürcher Zeitung und der Graubunder Gazette. Sie protestieren hier also für den Frieden?
Ja, naja, also demonstrieren, also... Das war mehr so eine kindliche Trotzreaktion.
Sehr interessant. Und was soll das bringen? Ist das nicht ein bisschen arrogant, verzeihen Sie mir den Ausdruck, dass Sie denken, dass Sie durch herumlümmeln wirklich was verändern können?
Das ist nicht arrogant, sondern anti-autoritär. Wissen Sie, wenn nämlich alle Menschen einfach mal länger liegen bleiben täten, dann wäre ja auch auf der ganzen Welt Frieden.
Sind Sie nicht putzig?
Das Rudel, das bisher still zugehört hat, kann sich vor Bellen nicht mehr halten. Zwei Jungtiere, die wohl ihren Platz in der Gruppe behaupten müssen, brechen aus der Gruppe aus.
Tim von der Bento hier. Wuff! Wann wird endlich gebumst bei euch?
Tom von Weiß. Genau, wir brauchen Content.
Ein wilder Tumult bricht los. John und Yoko verschränken ihre Arme und bleiben regungslos sitzen. Dem Journalisten wird klar, dass hier nichts weiter passieren wird. Und sie traben aus dem Zimmer.
Endlich sind die weg. Naja, dann können wir jetzt hier runter zum Frühstück.
Bist du doof? Du machst noch unser ganzes Kunstwerk kaputt. Du bleibst schön liegen.
Aber ich hab Hunger.
Nichts gibt's. Die Kunst geht vor. Meinst du, Josef Beuys hätte sich aus seinem Kunstwerken erstmal ein Schmalzbrot geschmiert? Nur weil er ein bisschen Hunger hatte? Nein, hätte er nicht. Er hat getan, was getan werden musste. Nämlich Kunst. So.
Ja, ist ja gut, mein Zitronenfalter. Dann warte ich eben noch bis... Ja. Wie lange soll dieses Kunstwerk denn überhaupt stehen?
Eine Woche. Und tagsüber kann man vorbeikommen und sich's anschauen.
Eine Woche? Tagsüber anschauen? Ach, Rattenpups. Das halte ich jetzt aber für gar keine gute Idee.
Es klopft zurückhaltend an der Tür. Ein älterer Mann mit verschmierter Hornbrille steht im Türrahmen. Er heißt Mammut. Und hat einen Strauß Blumen dabei. Außerdem weint er ein bisschen, aber das tut er würdevoll.
Ich hoffe, ich störe nicht. Ich weiß, wie schwer es gerade für euch ist.
Yoko und John schweigen. Sie wüssten sowieso nicht, was sie jetzt sagen sollten. Der Mann hat offenbar seelische Schmerzen. Mammut schreitet auf das Bett zu und legt die Blumen und die Pralinen daneben.
Ich wünsche euch... auch im Namen der Gewerkschaft ganz, ganz viel Kraft. Ihr schafft das.
Mammut nickt kurz und verschwindet möglichst schnell. Ihm war dieser Besuch offensichtlich etwas peinlich.
Aha, und so sehen jetzt also unsere Flitterwochen aus, oder was?
Da schallen Schallmeien und ein kleiner Junge mit lustiger Frisur tritt in den Raum. Er stampft mit jedem Schritt fest auf und hat ein zusammengekniffenes Gesicht. Er denkt wohl, dass ihn diese Gesichtsartistik wütender aussehen lässt. Aber unsere beiden Friedensaktivisten deuten das als unschuldige Niedlichkeit.
Oh schön, ein Kind. Kinder sind unsere Zukunft. Komm doch her, kleiner Fratz.
Der Junge stapft entschlossen auf das Bett zu.
So, ihr beiden Spinner, jetzt steht schon auf.
Nanu? Ein Kunstbanause?
Wie heißt du denn, Junge?
Ich bin der Präsident von den US von A.
Na sowas.
John!
Halt die Fresse, du Hippie-Penner. Nimm gefälligst deinen Präsidenten ernst.
Ich bin aber Engländer.
Oh, mir reicht's. Es ist 12:05 und ihr lümmelt da rum. Und ganz Amerika mit euch.
Ganz Amerika?
Ja, ganz Amerika. Die Wirtschaft ist am Boden. Nichts geht mehr. So traurig.
Also bist jetzt du traurig? Oder die Wirtschaft?
Ich bin nicht hier, um über Wirtschaft zu diskutieren. Fakt ist, dass alles stillsteht, bis ihr endlich aufsteht.
Aber das war doch der Sinn. Das ist anti-autoritärer Protest.
Ein Scheiß ist das. Ihr hört sofort auf damit. Ich halte jetzt so lange die Luft an, bis ihr aufsteht.
Nein, tu das nicht. Sowas endet böse.
Der Junge hält die Luft an. Yoko und John sitzen da und schauen ihm beim Blauwerden zu. Einige Minuten vergehen, bis der Junge endlich bewusstlos umfällt. Puff.
Das Ganze hat ja echt was gebracht. Und ich konnte tatsächlich noch 5 Minuten schlafen. Und irgendwie hat es ja auch ein bisschen Spaß gemacht.
Das war ein voller Erfolg. Lass uns das bald mal wieder machen. John!
Wie könnte ich da Nein sagen? Meine kleine Schreischnauze.
Ja, das
Holy moly, kann ich schon mal sagen.
Das war ein Hörspiel von Andreas Weber mit ganz, ganz vielen bekannten Stimmen. Durchaus.
Das sind aber die Synchronsprechergehälter gut angelegt.
Absolut. Da haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut, sämtliche Leute einfliegen zu lassen aus der ganzen Welt. Aus München waren die Leute da, aus Erfurt, aus Amerika, sogar einer unserer kleinsten Teilnehmer, der kam aus Amerika sogar, das hat man ja gehört, mit der amerikanischen Hymne im Hintergrund. Das war, ja, da haben wir uns viel Mühe gegeben.
Ja, und da wollen wir dann auch vielleicht da mal irgendwann den Radiopreis bekommen.
Ja, nächste
Woche. Und wenn wir den bekommen, dann möchte ich aber auch mal anmerken, dass dann vielleicht ein, sagen wir mal, Ministerpräsident kniend vor uns ein Etui mit Golddublonen ausbreitet, zum Beispiel. So stelle ich mir das vor.
Ja, haben Sie da schon jemanden im Hinterkopf,
naja, welcher
Ministerpräsident das sein sollte?
Ach, wir müssen mal gucken, was sich so ergibt, ne?
Ja.
Also wenn wir das auch geschickt machen, dann wird da auch unser Mann für Bayern sitzen.
Ja.
Und der macht's dann einfach.
Der macht's.
Es machen ist ja, ja auch was im Bett stattfindet.
Genau.
Wir haben ja vorhin schon über das Nagelbett, was ja einen leicht schlüpfrigen Beigeschmack hatte, gesprochen. Aber auch Kinder werden gemacht und Kinder werden geboren im Bett. Ich denke mal, Sie werden in diesem Genuss noch nicht gekommen sein. Aber wenn man schon mal ein Kind im Bett zur Welt gebracht hat, dann weiß man, dass das meistens nicht im, sondern an der Bettkante stattfindet. Wussten Sie das?
Das wusste ich nicht.
Also die natürliche Position der Frau, an Schimpansen kann man das sehr gut beobachten, ist, dass man sich mit beiden Händen an der Bettkante abstützt und das Kind quasi auf den Boden gleiten lässt. Deswegen ist ein Bett auch eine Gebärmaschine quasi.
Ah, verstehe. Das ist, wir sind jetzt quasi von dem Bett als Verkaufsgegenstand. Sie haben das in der ersten Stunde. Sie hören übrigens immer noch Eisenbad und Meisendraht auf Radio Z. Wir sind in der zweiten Stunde angekommen. In der ersten Stunde hat Frau Dr. Meisendraht ganz professionell ein Bett mir verkauft. Oder versucht,
eine
mir
Matratze
zu verkaufen.
Entschuldigung, eine Matratze.
Ja, aber Sie haben ja auch was an meinem schönen Lattenrost.
Ja, stimmt. Es gehört ja alles dazu, das bildet ja eine Einheit. Ja. Das haben ja auch schon die alten Alchemiker so definiert, dass das Bett ist ein Dreieck von Lattenrost, Matratze und Bettgestell. Und wenn man diese Zutaten zusammenbringt und sie anzündet und dann wieder sauber macht, dann kriegt man das Bett der Weisen. Es ist eine alte Kulturtechnik, mit Hilfe derer man auch länger jung bleiben kann. Und da kann ich die Matratze Safeguard 3000 nur empfehlen, die nämlich unglaublich zum Jungbleiben beiträgt, von alten Alchemikern aus dem Mittelalter entwickelt, in die moderne Zeit überführt, von Schweden, wie hieß die Firma? Ich muss das nochmal nachlesen, was die Mail, die mir da geschickt haben. Schweden Bad
Nee, sie machen hier aber keine Schleichwerbung.
Ich gebe Empfehlungen raus.
Schwedenbett.
Schwedenbad. Bad mit einem durchgestrichenen A, okay, ist ja ein Ä auf Schwedisch. Also schreiben Sie mit Schweden, S-C-H-W-E-D-E, N-B, A mit durchgestrichen, ein vertikal,
ein,
Dankeschön, diagonaler Schritt, Schweden, Bad, Sie können auch einen Kringel übers A machen, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber jedenfalls, da sind das, das alte Wissen gespeichert.
Aber da müssen Sie ein bisschen aufpassen, sonst haben Sie in 0, nichts ein Schwedenbad bei sich zu Hause stehen. Und dann haben Sie zwei Bäder und dann, wo schläft man dann?
Ja, Orthography matters, das ist auch mein Credo. Und ich habe auch noch ein venezianisches Sprichwort dabei. Das würde ich jetzt ganz kurz noch, das passt zum Thema wie die Faust auf...
Bitte.
Das Bett ist der arme Himmel. Ein venezianisches Sprichwort, und Sie wissen, Venezianer haben schon früh angefangen, Bettkultur zu leben. Sie haben die Wasserbetten erfunden aus Not damals. Ein wichtiges Thema auch, was selten genug gehört wird. Und deswegen sollten wir den Venezianern immer zuhören, wenn sie etwas zum Thema Bett zu sagen haben.
Also, Sie müssen mir unbedingt mal dieses Büchlein oder diesen Kalender ausleihen. Ich möchte da gern mal recherchieren, wie diese also unzähligen Übersetzungsfehler zustande gekommen sind und wer da für die Übersetzung in die Bresche springen muss, weil das geht, finde ich, auf keine Kuhhaut.
Wir sind schon sehr fortgeschritten und wir haben noch sehr viel Literatur für die werten Zuhörerinnen und Zuhörer.
Apropos Literatur.
Ja?
Ich wollte Sie, sonst fragen Sie immer mich.
Ja.
Fällt Ihnen ein Beispiel aus der klassischen Literatur ein oder auch der zeitgenössischen, in der es um das Bett geht?
Ich muss kurz überlegen, ich muss mich kurz sammeln.
Das ist legitim.
Ein Werk der Literatur über das Bett. Nun,
ja.
Ich glaube, ich würde ein ganz großes Werk der Literatur hier an der Stelle mal anfügen. Ich weiß gar nicht, ob das Literatur zählt. Zwei fallen mir gerade ein. Das eine ist die Gebrauchsanleitung der Matratze Safeguard 3000 von Schwedenbad. Da stehen viele Weisheiten drin. Und was natürlich auf einer Stufe damit zu nennen ist, ist die Bibel. Und da insbesondere das Neue Testament. Wo ja auch, wir wissen alle, die Menschen bettlägerig dargestellt werden, die dann durch lustigen Firlefanz wieder quasi aufstehen können. Haben Sie das irgendwie, ist das nachvollziehbar?
Ja, ich nehme an, Sie spielen auf die Episode mit der Wiederauferweckung des toten Lazarus.
Richtig, der Lazarus-Effekt.
Es gefällt ihm gut im Bett.
Ja.
Und dann kommt sein Kollege vorbei und sagt:
Steh auf, du faule Sau.
Wir gehen jetzt mal einheben.
Genau. Also da ist ja auch viel Wahrheit drin. Ja. Also manchmal muss man einfach aufstehen, gerade wenn es einem schlecht geht. Ich glaube, das spielt auch viel auf seelische Zustände an, wo man dann eher liegen bleiben möchte. Und wenn dann einer kommt und seine Haare ausbreitet und sagt, steh auf, und man kann dann aufstehen, dann ist es doch eine Erlösung fast schon, würde ich sagen, nicht wahr? Haben Sie noch literarische Werke im Kopf, die dazu passen würden? Zu dem Thema Bett?
Ja, natürlich einer der schönsten Romananfänge der Welt. Der
Himmel hatte eine Farbe wie ein... Fernseher, den man auf einen toten Kanal gestellt hatte.
Ja, nein, nicht ganz, aber der erste Satz aus dem Roman Die Verwandlung, den werde ich mal kurz zitieren. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Das ist natürlich ein Satz, der für das Bett in die Bresche springt.
Ja.
Der sagt, im Bett passieren auch ganz ungeheure Dinge.
Stimmt, in der Nacht auch.
Ne? Ja.
Ist ja auch die Zeit des Mondes, der Verwandlung.
Ja, und es ist auf jeden Fall so eine Zeit zwischen den Welten und auch ein Ort zwischen den Welten. Also man macht dort nichts, aber eigentlich, wenn man nicht ins Bett gehen würde, dann könnte man auch den ganzen Tag nichts machen.
Das ist... Nanu? Oh,
hier.
Ich wollte...
Ich glaube, wir gehen in...
Nein, ich möchte noch ganz kurz auf Sie eingehen.
Wir gehen in einen Text hinein,
nein,
vielleicht.
Ich wollte auf Sie eingehen, Herr Eisenpaar.
Dann machen Sie doch Ihr dummes Mobiltelefon auf.
Habe ich gerade.
Gut.
Ich weiß auch gar nicht, warum man mich jetzt hier anrufen muss.
Ja.
Alle Leute wissen, dass ich gerade in der Sendung sitze.
Vor allem, was ich in der Recherche, also zu dieser Sendung gelesen habe, eines von 7 Dingen, die in einem Bett nichts zu suchen haben, ist das Mobiltelefon. Und da wir hier beide so bequem im Bett
liegen... Ja, aber lassen Sie mich doch noch ganz kurz... Ich wollte sagen, ich glaube Kafka, der ja diesen Satz geschrieben hat mit dem Ungeziefer, mit dem Samsa, was ja auch... könnte ja auch der Anfang eines kabbalistischen... Zauberspruch es sein, Samsalabim kennt man ja. Was ich hier, der ganz praktische Aspekt, der in diesem Satz steht, ist ja auch, wenn du morgens wie ein schlimmes Ungeziefer aussiehst, kann der Tag vielleicht noch besser werden. Das ist ja das, was in dem Buch quasi so elaboriert dargelegt wird.
Er ist nicht wirklich ein gigantisch großer Käfer, sondern er sieht einfach scheiße aus am Morgen. Er schaut in den Spiegel und denkt sich, ich bin zu einem ungeheuren Ungeziefer.
Das kennt ja eigentlich jeder. Das ist ganz lebenspraktisch.
Ja.
Und auch dann die Erkenntnis am Ende, wenn ich mich richtig erinnere, dass man einfach manchmal einen Apfel braucht, um fertig mit dem Tag zu werden.
Ja, so Apfelwangen.
Ich finde auch, Apfel ist eine Möglichkeit, im Bett zu essen. Sie wissen ja, es wird gerne im Bett gegessen. Wir hatten ja vorhin schon den Aspekt Frühstück im Bett, was natürlich mit Krümeln verbunden ist. Wir haben, beliebt ist ja auch das Chips-Essen im Bett.
Ja, ja, fantastisch.
Und ich muss sagen,
oder Knäckebrot.
Knäckebrot.
Ganz doll Flips.
Zwieback.
Haferflocken.
Zwieback.
Oder auch Pommes.
Pommes mit Schranke.
Ja.
Also Sie sehen schon, da steckt sehr viel in diesem Werk
aber
drin.
Aber eine Frage noch.
Ja. Ja,
also es ist ja dann quasi so, er will ins Badezimmer, aber seine Schwester sagt, nein, ich bin jetzt im Badezimmer. Und dann bleibt er in seinem Zimmer, bleibt im Bett liegen.
Ja.
Und dann kommt der Vater und sagt, steh mal auf, du siehst aus wie ein Ungeziefer. Und dann will er ins Badezimmer und dann kommt der Apfel und dann setzt er sich ins Bett und isst den Apfel. Aber meine Frage an Sie,
ja?
Putzen mit Essen oder nicht?
Ja, das ist natürlich, da geht mir schon an die Substanz des Ganzen. Der Apfel ist ja eigentlich entwickelt durch Überzüchtung aus der Hagebutte.
Ja.
Und wenn Sie wissen, die Hagebutte, wenn Sie als kleines Kind auch mal so Streiche gespielt haben, das ist ja quasi ein sehr juckendes Material, was in der Hagebutte drin ist.
Im Butzen.
Ja. Im Butzen. Und das Ganze kann man auf den Apfel übertragen und dann kommt man zur Erkenntnis, nein, es ist zwar... natürlich ökologisch vertretbar, weil natürlich weniger giftige Apfelbutzen in der Natur landen. Aber für den Menschen ist es ungenießbarer Dreck. Und in den Höhlen, wenn sie oben den Apfel oben von oben anschauen, da wo der Stiel herauskommt,
sieht aus wie
da ist eine Einhöhlung, eine
Puperze,
ja. Eine, ja, wie man auch immer es nennen will.
Genau.
Und da sammeln sich die ganzen Giftstoffe, die Monsanto zum Beispiel produzieren und da reinspritzen, damit da keine Ungeziefer, das sind wir wieder beim Ungeziefer, reinkrabbeln und das von innen aufessen. Und deswegen, liebe Leute, auch wenn es lecker ist, den Apfelbutzen nicht mitessen.
Das sehe ich ganz anders als Sie.
Okay.
Denn ich bin ein Kind, das im Krieg groß geworden ist und wir haben den Apfel natürlich mit Butzen gegessen. Das war sogar eine Delikatesse und wir haben uns oft, da kann ich mich noch lebhaft daran erinnern, wir haben uns oft um den Butzen geprügelt und haben uns gegenseitig üble Schimpfworte an den Kopf geworfen, weil jeder den leckeren Butzen haben wollte. Aber gut, damals haben wir alles gegessen.
Und die Kerne des Apfels Dreck. Haben Sie auch mitgegessen?
Ja,
auch. Aber Sie wissen, dass die eine hohe Konzentration an Blausäure enthalten?
Ja.
Schmeckt dann so mandelig?
Das ist sehr lecker, ja.
Ja, aber es ist auch gefährlich.
Ja, aber das schmeckt sehr gut.
Okay, aber das ist jetzt vom Bett natürlich sehr weit entfernt.
Ja,
aber
wir wollen uns noch einem Literaten, es ist wenig ein Literat, als vielmehr ein Philosoph nähern, der auch die längste Zeit im Bett verbracht hat. Es handelt sich um Immanuel Kant, den großen Sympathieträger aus Königsberg. Und der Text über Immanuel Kant ist von Andreas Lugauer. Und der ist da.
Der Kokon des Philosophen. Weniges ist so gehaltlos und doch so unterhaltsam wie Klatsch und Tratsch. Dies gilt freilich auch für die Damen und Herren Philosophinnen und Philosophen. Gassenhauer im Philosophengossip ist seit je das privathäusliche Verhalten des berühmtesten deutschen Idealisten Immanuel Kant aus Königsberg. Was für eine wunderliche, neurotische Type er gewesen sein muss. Sein Tagesablauf war streng geplant, vom pünktlichen Aufstehen um 5 Uhr morgens über die nach dem Frühstück abgeleistete Arbeit in der Studierstube, die Vorlesungstätigkeit an der Universität und das Mittagsmahl im Kreis von Freunden. Alles ging so pünktlich vonstatten, dass Zeitgenossen raunten, nach Kants Gewohnheiten könne man die Uhr stellen. Lagen die Schreibutensilien nicht an ihrer zugewiesenen Position oder stand ein Stuhl nicht dort, wo er sollte, befiel ihn schon die Unruhe. Dass Kant zeitlebens unverheiratet und kinderlos war, es lag wohl auch daran, dass mit der Zahl der Hausbewohner die Gefahr steigt, dass Gegenstände entwurzelt werden. Also lachte er sich nur einen Diener an. Dieser Diener, Martin Lampe, hatte ihn jeden Morgen pünktlich zur selben Zeit zu wecken. Wie berichtet wird, war die Schlafenszeit in Kants Stundenplan wie alles andere genau geregelt. Jede Nacht von 22 Uhr bis 4:45 Uhr. Mehr, das wäre Kant gefährlich erschienen. War er doch der Ansicht, jedem Menschen sei vom Schicksal eine bestimmte Portion Schlaf zugemessen worden. Wer in seinen besten Jahren zu viel Zeit damit verbringe, verbrauche sein Kontingent zu schnell und brauche sich gar nicht einzubilden, alt werden zu können. Denn wer sein Pensum verschlafen hat, muss sterben. Sterben, so scheint es, wollte Kant offenbar im Schlaf. Wie ein unbekannt bleibender und wahrscheinlich auch unbekannt bleiben wollender Zeitgenosse enthüllte, hatte Kant eine besondere Fertigkeit, sich in seine Decke einzuwickeln. Er schwang sich in die Matratze, zog einen Zipfel der Decke über seine Schulter unter dem Rücken durch bis zur anderen und, so der anonyme Zeitgenosse, durch eine einzigartige Geschicklichkeit auf die gleiche Weise auch den anderen Deckenzipfel, diesen jedoch nach vorne bis zum Oberkörper, sodass er schließlich eingesponnen dalag wie in einem Kokon. Und damit für den Fall des nächtlichen Ablebens gleich praktisch eingewickelt zum Abtransport ins Leichenhaus. Kenner der kantischen Philosophie mögen zustimmen. Ebenso wie man sich diesen Einwickelvorgang nur schwer vorstellen kann, kann man sich allzu oft kaum vorstellen, was Kant mit dem, was er schrieb, meinte, weil er seine Sätze derart über die Zeilen wand und schraubte und verschachtelte und ja, wickelte, dass du dir beim Lesen meist wie eingesponnen vorkommst und dir an besonders schwierigen Stellen durchaus auch den Abtransport ins Leichenhaus wünschst. Aber was geht's uns eigentlich an, wie sich dieser berühmteste aller deutschen Philosophen ins Bett legte? Richtig, die Anonymität des Ausplauderers legt es schon nahe. Nichts. Wie es ja außer der Familie und sonstigen Intimbekanntschaften eigentlich überhaupt niemanden etwas angeht, wie sich irgendjemand einbildet, sich ins Bett legen zu müssen. Nahe liegt jedoch auch der Verdacht, dass es sich bei der Kolportage von Kants Marotten und Neurosen um eine Art Vergeltung all derer handelt, die, den Verfasser eingeschlossen, letztlich doch nicht so ganz kapieren, was Kant philosophisch zustande brachte. Die aber, wenn die Rede auf den Königsberger Philosophen kommt, immerhin sofort etwas daherzureden wissen. Und wenn's auch nur die Bettgeschichte ist, Klatsch und Tratsch gehen schließlich immer.
Kant.
Ja. Ja.
Wer war der werte Autor? Ich habe das vorhin akustisch.
Das war Andreas Lugauer. Mhm. Eine Facebook-Persönlichkeit, die sich endlich zu einem Thema äußern konnte, das das Bett gewählt hat. Ein sehr, sehr guter Text, wie ich finde.
Das Märchen von Rotkäppchen.
Ja.
Lassen Sie uns da nochmal einsteigen.
Nochmal. Also
der Wolf.
Wie vorhin schon.
Ja, wie vorhin. Wir hatten ja vorhin die Verwandlung und da sind wir gar nicht so weit entfernt. Der Wolf frisst die Oma.
Die Großmutter.
Die Großmutter. Legt sich in ihr Bett, nicht? Das ist quasi die Verkleidung in dem Fall. Ja, das Bett taucht auf als Verkleidung.
Ja, genau.
Und ist die perfekte Tarnung für einen Wolf, um wie eine Großmutter auszusehen. Wahrscheinlich lenken das Rotkäppchen die Blümchenmotivik auf der Decke so weit den Blick auf sich, dass die Wolfsfratze, die darunter schlummert, gar nicht mehr. Oft in so Darstellungen ist ja auch so eine kleine Schlafmütze dann noch aufgezogen.
Und aber ein Nachthemd natürlich.
Nachthemd. Aber das Bett ist hier ein zentraler Bestandteil der Geschichte. Sie kennen sie alle. Ich glaube, sie ist in dem kulturellen Konsens schon vorhanden. Also da brauche ich nicht mehr erzählen, was passiert. Aber der Wolf in nicht etwa im Schafspelz, sondern vielmehr in einem Bettpelz schafft es hier und macht sich quasi das Bett zum Handlanger des Bösen. Ist mir nur gerade noch eingefallen, als wir über Kant geredet haben oder gehört haben. Was von Kant gehört haben.
Ja, durchaus.
Finden Sie, also haben Sie da noch eine Anmerkung zu? Ich finde das interessant, dass das Bett auch das Böse symbolisieren kann.
Ja, aber das Bett ist ja auch, kommt auch in anderen Kindern, Hausmärchen der Gebrüder Grimm vor. Zum Beispiel nehmen wir die Frau Holle, die mit ihrem Bett ganz lustige Schneeflöckchen produziert.
Stimmt, da haben Sie absolut recht.
Das,
und auch hier das Bett, das Böse. Ich meine, Frau Holle ist natürlich eine zwiegespaltene Person. Sie hat zwei Gesichter. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Holle, Hölle. Phonetisch ist das ja schon sehr nah beieinander. Und wir haben ja in der Mythologie die Figur der Hel, die ja auch zwei Gesichter hat. Und da also ein totes und ein lebendiges. Und da trifft aufeinander, was aufeinandertreffen muss. Nämlich Frau Holle ist nicht nur die liebe, dicke, freundliche Großmütter, die lustig Schnee in Form von Federn auf die Erde streut. Nein, sie ist auch die Hölle, das Böse per se. Haben Sie damit sich auch, also das finde ich ein wahnsinnig, ich würde fast sagen, mind blown.
Ich würde mal den Schnee sowohl als Sinnbild für Reinheit und Schönheit
weiß,
nehmen,
Schnee
aber
weiß,
auch,
rein,
ja. Aber auch für den Tod, denn wenn der Winter da ist, dann gehen die ganzen Krokusse kaputt und die sieht man dann nicht mehr und die Rehe müssen dann rumlaufen und suchen, wo die Krokusse
Sie haben absolut sind. Recht, Herr Eisenberg, Sie haben absolut recht, da steckt das ist, schon alles drin, ist, im Schnee. Ist,
letztendlich steckt alles in allem.
Vor allen Dingen in Frau Holle, also da steckt alles drin und liebe Zuhörer, wir laden Sie ein, darüber sich auch mal Gedanken zu machen, diese alten Geschichten, die beiden lustigen, die lustigen Menschen von Brothers Grimm da zusammengetragen
genau,
haben.
Genau, diese beiden aus dem Terry Gilliam-Film.
Genau, die haben wichtige, auch tiefenpsychologisch relevante Produkte hergestellt, wie Frau Hölle. Und
Nehmen wir zum Beispiel.
Ja.
Ein anderes Beispiel.
Ja.
Ein Bett.
Ein Bett im Kornfeld?
Sie stellen sich ein Bett vor.
Ich stelle mir ein Bett vor, okay.
Und in diesem Bett ist eine Matratze.
Ja, okay. Macht Sinn.
Von einer Marke Ihrer Wahl.
Natürlich die Security Safeguard 3000.
Okay. Auf dieser Matratze ist noch eine Matratze.
Noch eine Secure Safeguard 3000?
Okay. Auf dieser Matratze ist noch eine Matratze.
Viele
hundert Matratzen.
Ja, okay, 100, ja, stimmt, ja, richtig.
Aber unter all diesen Matratzen,
okay,
da liegt eine faule Frucht des Bösen, die uns zu peinigen droht.
Eine Bohne?
Es ist eine Hülsenfrucht, ja.
Okay.
Es ist eine, es handelt sich um eine kleine Kullererbse.
Eine Kull. Ja. Das ist aber, oh, Ach so, und dann
es geht um das Märchen vom Froschkönig.
Ah ja, richtig, genau, mit der runden Erbse, die genau in den Brunnen gefallen ist.
Und das am Schluss will der Frosch in dieses Bett hinein hüpfen, mit den vielen Matratzen.
Genau, und
die Prinzessin sagt nein. Ja. Es tut mir weh mit der Erbse.
Ja, genau. Ja, weil
das nimmt ist ja den Frosch und wirft ihn gegen die Wand, weil der Frosch will natürlich die Prinzessin verführen.
Ja.
Und ihn stört diese Erbse nicht, denn er ist nur ein Frosch. Er hat nichts gegen grüne Gegenstände in der Natur.
Okay.
Und deswegen geht er hin und wird dann ein Prinz und sagt, liebe Prinzessin auf der Erbse, du kannst gerne mit zu mir kommen in mein Möbelhaus und bei mir schlafen.
Und dann sagt der Frosch zum Zauberer, ich wette, du kannst dich nicht in eine Fliege verwandeln.
Genau.
Und der Zauberer sagt, ja doch, kann ich schon.
Das ist voll einfach.
Simsalabums?
Simsalagrim.
Ja, Simsalagrim. Und der Zauberer wird zur Fliege und der Frosch ruft ein Chamäleon herbei, das wiederum sich auf Fliegenfang spezialisiert hat. Es ist ein Kammerjäger-Chamäleon. Und sie leben bis ans Ende der Tage in ihrer Matratze Security Safeguard 3000 und schlafen ganz gut, weil die Erbse nämlich, das ist ein kleiner Nachklapp dieses Märchens, die hat sich gesagt, nee Leute, ich gehe jetzt hier weg, ich mache mich vom Acker.
Genau.
So, ich habe ein venezianisches... Und
das wäre nie passiert... Aber das führt jetzt zu weit. Wenn
Sie sind ja lustig heute.
Na, ach, ja. Wenn die Hexe in dem, Sie wissen schon, in dem Käfig dem Hänsel ein ganz normales Bett hingestellt hätte, der hat ja nur auf dem Boden schlafen müssen.
Ja, warum eigentlich?
Wenn sie das nicht gemacht hätte,
dann wär
er auch nie in diesen Ofen reingekrochen, weil es so schön warm ist.
Stimmt, ja, das ist ja auch kalt ohne Bett.
Ja.
Das Bett ist ja auch ein Ort der Wärme, der mütterlichen Wärme fast schon, wo man sich in den Uterus zurückspürt, wenn man sich schön zudeckt. Meine Oma Selig sagte immer Plümo. Ich weiß nicht, aus welcher Sprache das nun wieder kommt, aber sie meinte damit, glaube ich, ein warmes, kuscheliges Nest.
Das ist ein interessanter Vorname, Selig. Ist das aus dem Dänischen oder?
Oma
Selig.
Aus dem Argentinischen.
Mhm.
Sie hatte da ein Anwesen mit Dienern, die sie immer Plümo nannten. Und, Entschuldigung, Selig. Selig kommt natürlich von dem Herrn, der die Band Unheilig gegründet
hat.
Und hat sich dann gedacht, er nennt sich Unselig. Und das hat die Marketingagentur ihm weggenommen, den Namen. Und seitdem tut er als Unheilig. Aber dieses Wort spinstert noch immer in unserer Sprache herum.
Ich habe
venezianisches Sprichwort. Ja. Ich habe ein venezianisches Sprichwort zum Thema Bett ausgegraben. Sehr aktuell. Und es lautet: Das Himmelbett ist arm.
Also, jetzt reicht's mir. Der nächste Text ist von Diana Ruhe. Und die Klicks werden Sie nun machen. Können Sie bitte einmal klicken. Ich möchte jetzt keine Sprichwörter mehr hören.
Gerne.
Das reicht mir schon lang. Klicken Sie bitte.
Ich klicke auf den Knopf mit dem Tinky.
Genau, der beige Knopf.
Ja, genau.
Dann bleibe ich liegen. Einatmen. Ausatmen. Die Schwerkraft drückt mich auf das Laken. Die Decke speichert meine Wärme. Ich muss nur atmen. Ich atme und schaue an die weiße Decke über mir. Die Decke ist nicht der Himmel. Die Decke ist kalt, leblos. Aber die Wände verletzen mich nicht. Sie schützen mich. Vermeintlich. Manchmal öffnet sich in meinem Leben ein Loch, und dann zieht es mich an diesen Ort. Dass auch andere hier waren, erscheint mir unwirklich. An manchen Tagen bin ich gerne verkatert, damit ich den ganzen Tag hier sein kann. Manchmal werden meine Lieder schwer. Ohne Grund? Nein. weil sich die Aufgaben türmen. Nichts zu tun, keine Erwartungen, Entspannung, bis mein Rücken vom Stillstand schmerzt und ich aufstehe oder dann liegen bleibe.
Ich hatte ja vorhin ein venezianisches Sprichwort dabei. Mhm. In Venedig gab es die Filmfestspiele.
Ah.
Ja, wir wollen ja auch über Kulturthemen sprechen,
ja,
und, die aktuell sind.
Film, das weiß ja jeder. Das ist
Kultur.
Ist die vierte Gattung der Literatur, neben Lyrik, Epik und Dramatik. Drama. Ja.
Okay. Film,
ist richtig. Film, ja, die vierte, okay,
alles klar,
literarische Gattung.
Genau. Das, ja. Das und es gab ein Novum.
Oha.
Ein amerikanischer Streamingdienst, der rot ist, hat nicht nur einen Hauptpreis, den Hauptpreis gewonnen, sondern auch ein oder zwei Nebenpreise.
Nein.
Doch. Und viele Kinobesitzer nesteln nervös mit ihren Händen in ihren Geldbeuteln und sagen, oh weh, wenn jetzt ein Streamingdienst diese Preise abräumt, dann ist ja unsere Stunde geschlagen. Was glauben Sie? Haben Sie Angst vor den roten Streamingdiensten?
Ich habe keine Angst, denn selbst wenn es noch so schön ist bei diesen Streaming, also da kann man ja sein Programm sich selber auswählen, kann man hingehen und sagen, jetzt möchte ich bitte die dritte Staffel von Friends gucken, aber auf Arabisch mit schwedischen Untertiteln, dann geht das. Mhm. Aber man wird das niemals im Kino sehen können.
Das stimmt, man kann auch im Kino nicht den Untertitel umstellen.
Genau.
Aber das heißt ja dann, dass das Kino eigentlich obsolet geworden ist.
Ne, eben nicht.
Ja, aber Sie können doch dann den Untertitel nicht wählen. Wenn Sie jetzt ein schwedischer, arabischer Mensch sind, dann haben Sie ein Problem im Kino bei uns.
Aber
Auf dem Streamingdienst
beim,
nicht.
Beim Streaming, da kann ich ja nicht irgendwelche fremden Sessel vollpupsen.
Und das ich kann möchte, ich im Kino schon. Und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Bett. Denn in diesen Zeiten, seitdem es diese Streaming-Revolution gibt, ist ja das Bett auch ein Ort der Kultur geworden, nicht wahr? Früher hätte man gesagt, ja, wenn ich Kultur will, dann gehe ich ins Museum und schaue mir ein paar Bilder an. Nein!
Oder gehe ich ins Kino.
Ja, oder ins Kino, wo dann Sessel sind.
Schau den neuen,
aber nein, durch diese
Godard-Film an oder so.
Oder ein Godot-Film.
Oder Erich,
Fellini.
Erich Romer. Oder hier der
Truffaut.
Der andere, wie heißt der?
Genau. Tarantino.
Ja, genau.
Ja, nein. Doch. Was ich sagen wollte ist, der Streaming hat unsere Kulturverhalten essentiell verändert, ganz basal würde ich sogar sagen, weil wir jetzt nämlich im Bett Kultur konsumieren über die Streaming-Plattformen. Der typische Aufbau eines modernen Schlafzimmers ist ja Fernseher und Bett. Und Fernseher hat gar keine Richtigkeit mehr, denn es ist eigentlich nur noch ein Bildschirm, auf dem man diverse Streaming-Plattformen abrufen kann und sich die Kultur von heute quasi im Schlaf zuführen kann. Wenn man lang genug guckt, dann fragt einen der Streamingdienst auch, wollen Sie wirklich weiterschauen oder sind Sie schon am Wegpennen? Und es ist eine neue Form des Kulturkonsums und es ist interessant, wie sich die Zeiten ändern. Ich bin da ganz Soziologin in meiner Herangehensweise. Ich finde das interessant zu beobachten und muss nur mal so anmerken, das Bett ist inzwischen auch zunehmend ins Wohnzimmer gerückt. Sozusagen. Weil früher das Wohnzimmer der Kulturort Nummer 1 war, ist jetzt das Bett.
Also ich möchte mal sagen, dass in meinem Schlafzimmer ja überhaupt gar kein Fernseher steht. Der hat da ja gar nichts zu suchen. Im Bett, da kann man vielleicht sich verlustieren, man kann vielleicht sich anfassen, aber doch bitte nicht. Also wenn man eine Serie anschauen möchte, vielleicht Derek, dann setze ich mich ins Wohnzimmer und schalte dann den Fernseher dort an und lege dann eine Videokassette ein, Derek die lustigsten Folgen.
Ja, das 83, liegt an ihrem Alter, ja. Aber der moderne Mensch, der Homo Streamiensis, ist ja quasi, hat sich umgebaut und das Bett ist quasi jetzt das neue kulturelle Zentrum des bürgerlichen Haushalts.
Meinetwegen.
Ja, ich sag ja nur.
Aber
Herr Eisenbart.
Er kommt um den Genuss, um sich herum im Kino, sag ich mal, Leute zu haben, die Nase popeln, Schweißfüße haben und Popcorn werfen. Und das alles kann man nicht zu Hause im Bett haben. Das möchte ich mal, dass Sie mir da das Gegenteil beweisen.
Nein, ich möchte Ihnen auch nicht unbedingt widersprechen. Das Kino ist ein schützenswerter Raum. Nur halt kriegt es Konkurrenz durch das Bett. Das Bett ist das neue Kino. Können wir es vielleicht auf diesen Konsens runterbrechen?
Ja, okay. Es gibt ja hier in der Region auch schon Kinos, die dieses Konzept übernommen haben, wo man sich ein Bett mieten kann.
Ja.
Das ist zuerst ein Sitz.
Ja.
Und dann, wenn der Film losgeht, dann knallt es sofort nach hinten und man liegt.
Und die Leinwand ist auch an der Decke angebracht. Das sind ganz neue Formen, die sich da erschließen.
Es ist nur schlecht, weil ich im Bett die Angewohnheit habe, manchmal, ich sag mal, Flatulenzen von mir zu geben. Das kam bisher sehr schlecht an. Also wenn man das noch verbessern kann, dann sehe ich für das Kino eigentlich gar keine Probleme mehr.
Apfel soll da gut helfen und Fenchel.
Ja.
Vielleicht sollte man Fenchel einfach auch statt Popcorn, Fencheltee statt Popcorn an der Kasse, vielleicht würden wir da ein Stück bessere Welt...
Oder gepoppten Fenchel. Das geht sicher auch so. Fenchelsamen in der Pfanne erhitzen, bis sie aufploppen, poppen.
Ja.
Und dann mit, angenehmen Gewürzen mischen. Und
das könnte so einfach sein.
So ins Gesicht rein.
Sehr gut. Danke, Herr Eisenbart. Ich glaube, das hoffentlich hören Kinobesitzer zu. Dieses innovative Konzept wurde Ihnen präsentiert von Schwedenbad. Der Matratze Ihres Vertrauens. Sie können sich die Matratze einfach im Internet bestellen. Sie wird von Schwedenhand persönlich geliefert. Und wenn Sie unzufrieden sind, nach 1 bis 2 Jahren können Sie sie auch wieder zurückgeben. Dann holen die Schweden die auch wieder ab. Genau. Auch zum Streamingdienst Anbieter Nutzen geeignet. Und wir haben noch einen Text, habe ich gehört.
Wir haben noch 2 Texte.
Oh.
Und der folgende Text ist von Caroline Schaum. Wir hatten es vorhin schon über Kaltschaum.
Ja.
Ich glaube, hier will man da nicht so genau werden, sondern es geht einfach ganz generell um Schaum. Caro spricht über Betten.
Betten. Sie sind unser größter Freund und Retter in der Not oder aber auch unser schlimmster Feind. Sie können weich sein, sie können hart sein, ein bisschen wie ein Lover. Und meistens hat es ja auch irgendwas mit Lovern zu tun. Aber meistens eigentlich nicht, weil irgendwie will man auch nur schlafen. Und das ist gut so. Manchmal wäre es aber besser, man schläft auf dem Boden, wenn die Matratze den Rücken kaputt macht. Ja, naja, es ist auch alles nicht so wichtig. Hauptsache, es geht einem irgendwie gut und man soll sich nicht so viele Sorgen machen. Und Betten können da helfen. Ja, sie können wirklich eine Stütze sein, in der Nacht vor allem. Manchmal auch am Tag, wenn es einem nicht so gut geht. Ja, und auf jeden Fall sollte man darauf achten, dass die Matratze nicht zu alt ist, dass der Rost gut hält, der Lattenrost. Ich rate von Metallnetzen ab, die sinken hinunter wie eine Hängematte und das ist nicht gut für den Rücken. Und ansonsten viel Sport machen, dann ist das Bett auch nicht ganz so wichtig. Ein gesunder Rücken ist auch alleine stark. Gute Nacht.
Ja, wir haben ja gerade noch kleine Umbauarbeiten. Das Bett muss ja auch wieder aus dem Studio heraus, denn die nächste Sendung ist ja schon in den Merkurschuhen, Schlappen, kommt ja schon auf den Lüften herangeritten. Ne?
Ja, das ist hier fantastisch, wie das hier abläuft. Dass
ein reibungsloser Ablauf.
Alle packen ihre Händchen zusammen und hieven jetzt
ziehen die Latzhosen an.
Bett wieder.
Okay, wir müssen auch ein bisschen auf die Tube drücken. Kommen jetzt noch zu dem letzten Themenkomplex des Menschen, zu dem letzten Themenkomplex, den es überhaupt gibt, im Leben.
Auch so generell am Anfang. Wir haben darüber gesprochen, was am Anfang des Lebens passiert.
Geburt im Bett.
Geburt.
Und jeden Tag stirbt man ein Stück im Bett, denn man
und
legt sich ja hin.
Das ganze Leben ist man einfach so da und man ist im Bett. Oder man macht andere Sachen im Bett.
Man macht Kinder im Bett.
Pflanzt sich fort oder pupst oder umarmt seine
Kissen. Seine es gibt ja auch Kissen, die, die Menschen aufgedruckt haben, genau, die man dann umarmen kann. Ist ja auch ein Stück Bett. Ein Kissen gehört ja auch zum Bett.
Ja.
Also es kann, das Bett kann auch ein Liebhaber sein.
Ja. Oder es gibt auch das Krankenbett, wo man dann ein bisschen
siecht,
röchelt. Ja. So, da sitzt man dann drin mit so einem dicken, wie man sich das immer vorstellt, so eine Wärmeflasche, aber als Kissen auf dem Kopf aufgebracht und im Mund hängt so schief, ich mach das mal kurz vor mit dem Stift, so hängt hier schief so ein Fieberthermometer raus, ja. Und dann kuschelt man sich da so rein und so kriegt dann Haferschleim und dann kommt dann eine hübsche Krankenschwester und pflegt einen wieder gesund.
Genau. Ja.
Das heißt, Rekonvaleszenz,
richtig,
und ist ein Thema.
Valeszenz. Richtig, man wird krank im Bett, man wird gesund im Bett. Also wir haben diese ganze Dualität.
Conquistador, das ist was anderes, ja. Aber es ist eigentlich alles im Bett.
Aber irgendwann ist ja auch zu Ende.
Ja.
Na, das ist der normale Lauf der Dinge.
Ja.
Menschen sterben. Und das tun sie meistens, wenn es gut läuft. Die meisten Menschen, glaube ich, haben in ihren Träumen, die ja auch im Bett stattfinden, das Gefühl, dass es am besten im Bett zu Ende geht mit dem Leben, nicht wahr?
Ja. Und wir haben auch in dem ersten Text gehört vom Theobald Fuchs, dass diese Schmutzkampagne vom Gegner von John Bartholomew Bett behauptet hat, im Bett sterben die meisten Leute.
Aber das ist ja auch richtig wahrscheinlich.
Das ist tatsächlich richtig, aber es ist, ja, genau.
Aber
es gehört eben auch dazu,
es ist immanent,
auch zu dieser Sendung.
Es ist systemimmanent, das Bettensystem mit den diversen Schubladen drunter zum Beispiel.
Genau, am Anfang hat man so eine Wiege so, und dann ein bisschen größeres, so ein Kleinkinderbett, ein Kinderbett, Großkinderbett, Jugendlichenbett, Erwachsenenbett, Doppelbett, Stockbett.
Ja, und dann Krankenhausbett.
Dann wird es wieder
mit Hebebühne.
So kärglich.
Ja.
Und es ist dann bloß so, es sind so vier Pfosten und ein bisschen Matratze reingeschmissen.
Und eine Triangel, die von oben runter hängt, sodass man quasi...
Wo man seinen Arm reinhängt.
Genau,
kann,
richtig.
Oder einen Fuß.
Also das heißt, wir haben jetzt die Kulturgeschichte des Bettes eigentlich abschließend durch. Und wir haben noch einen Text zum Thema Ende des Lebens.
Richtig.
Und von wem ist dieser Text?
Von Felix Benjamin.
Das ist ein schöner Name. Gratulation zu diesem Namen.
Bestimmt verwandt mit Walter Benjamin. Möglicherweise.
Finden wir es heraus.
Müssen wir mal rausfinden. Ja. Wer Infos zu den Autoren haben möchte, der kann auf ebmdautoren.com gehen. Das Ganze gibt es übrigens auch nochmal für die Leute, die es verpasst haben, im Stream zum Nachhören auf allen Plattformen, die Podcasts
anbieten. Sie können einfach die Suchmaschine des Vertrauens befragen.
Richtig.
Eisenbart und Meisendraht. Und
wir hören uns nächsten Monat wieder. Zu welchem Thema denn?
Wir haben das Thema Weltuntergang, soweit ich weiß. Ist das richtig?
Ist das richtig? Nein, das ist noch... Da haben Sie jetzt was vorweggenommen. Das ist erst im November.
Ja, aber was ist das?
Hören Sie mal kurz weg. Nein, im nächsten Monat geht es um das schöne Thema Romantic Comedies.
Ach ja, richtig.
Romantische Komödien. Sie wissen, Harry und Sally... Gretchen und Faust, Sie wissen, was ich meine. Darum geht es im Oktober. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Und hier kommt der Text von Felix Benjamin. Hier im Anschluss kommt die Strafzeit. Und wir sagen ciao.
Tschüssing.
Reise ins Licht. Du bist noch ein Kind und liegst in deinem Bett. Deine Mama kommt zur Tür herein und sagt zu dir, dass du jetzt endlich das Licht ausmachen sollst. Du fragst, ob sie dann das Licht im Flur anlassen kann, weil du sonst Angst hast. Sie sagt zu dir, dass das nur Stromverschwendung wäre, wünscht dir eine gute Nacht und macht die Tür hinter sich zu. Du rufst sie nochmal zurück. Du fragst, was sein wird, wenn du mal gestorben bist. Was da dann sein wird, wenn du nicht mehr lebst. Deine Mama sagt zu dir, dass da einfach nichts sein wird. Du antwortest, dass dir das ganz schlimme Angst macht, und sie erwidert, dass alles irgendwann zu Ende ist, dass das ganz normal ist und man davor gar keine Angst haben muss. Sie wünscht dir noch einmal gute Nacht und geht aus deinem Zimmer. Du bleibst im Dunkeln liegen und hast so große Angst wie noch nie zuvor. Du versuchst dir das Nichts vorzustellen. Ist das dann für immer so dunkel wie jetzt? Nein, es kann ja gar nicht dunkel sein. Das wäre ja auch irgendetwas. Bist du dann für immer so einsam wie jetzt? Auch nicht. Denn um einsam sein zu können, müsste es dich ja geben. Und es wird dich nicht mehr geben. Deine Mama hat gesagt, da wird einfach nichts sein. Nichts. Du hast Angst vor dem Einschlafen. Das ist ein bisschen wie Sterben, denkst du. Irgendwann bist du offenbar doch eingeschlafen, denn du wachst auf. Du liegst im Dunkeln und hörst deine Mama schreien. Du hörst deinen Papa schreien. Du kannst kein Wort verstehen, aber irgendwie hört es sich schlimmer an als sonst. Es kracht und scheppert und klirrt. Du suchst den Lichtschalter neben deinem Bett, doch du findest ihn nicht. Du stehst auf und tastest dich an der Wand entlang, bis du die Tür gefunden hast. Du machst sie auf und findest auch im Flur den Lichtschalter nicht. Du tappst mit deinen kleinen nackten Füßen über den kalten Boden durch die Dunkelheit. Du tastest dich an der Wand entlang, immer den Schreien hinterher, bis du das Schlafzimmer deiner Eltern gefunden hast. Du drückst die Türklinke nach unten und siehst deine Mama neben dem Ehebett stehen. Sie steht da in Unterwäsche und schreit und greift immer wieder wahllos nach Sachen um sich herum, um sie ins Bett zu schmeißen. Sie sieht dich nicht und du gehst weiter ins Zimmer hinein. Du siehst deinen Papa im Bett sitzen. Er sitzt da, halb unter der Bettdecke und schreit. Er sieht dich, wie du neben ihm am Bettrand stehst und ehe du dich versiehst, packt er dich und zieht dich zu sich ins Bett. Er drückt dich ganz fest an sich. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Er sagt immer wieder, keine Angst, mein Kind. Ich beschütze dich vor dieser Nutte. Ich beschütze dich vor dieser Hure. Aber er sagt das nicht zu dir. Er sagt das zu deiner Mama, die umso mehr schreit und umso mehr Sachen um sich schmeißt. Er beschützt dich nicht. Im Gegenteil. Du bist sein Schutzschild. Du kannst dich nicht rühren, du bist gefangen. Du kannst den Sachen nicht ausweichen, die dir entgegenfliegen. Du machst die Augen ganz fest zu. Du presst die Lippen aufeinander und hältst die Luft an. Auf einmal wird alles ganz leicht. Da, wo du jetzt bist, da ist nicht nichts. Da ist alles. Nur Mama und Papa sind da nicht.
Ach so, ich komme
jetzt. War doch jetzt.
Ja, ich komme jetzt hier mit meiner Motorsäge.
Nein, und, aber. Ach Mensch, jetzt, lieber RWE-Mann.
Was ist denn?
Sie haben doch jetzt gehört, was das alles. Wie wichtig ein Bett ist. Und ich habe hier nur ein Bett. Und das ist auf dem Baum und ich. Was machen Sie da?
Ja, aber ich
was
muss.
Machen Sie?
Ich muss auf jeden Fall an die.
Nehmen Sie doch bitte diesen Fuchsschwanz da.
Ich muss an die Kohle ran.
Ja, aber.
Ich muss ich höre, an die Bäume ran.
Es schwankt schon. Es schwankt ganz. Hören Sie doch bitte auf, Herr RWE-Mann. Das ist ein Menschenleben. Oh nein! Eine Planierraupe!
Der Baum muss weg.
Ein
der
Planierschmetterling!
Der Baum muss weg.
Ja, aber nein!
Der muss
der
weg.
Der Baum muss bleiben, die armen Eichhörnchen!
Nein, der Baum. Sie sehen doch, der Baum muss weg.
Ich kann nicht entkommen!
Der Baum muss weg!
Ich will doch bloß.
Alle Bäume müssen weg. Alle Betten. Alle Betten.
Schütze!
Weg mit den Bäumen.